Ich bin der Simon aus Vogelsang, absolut Rotkreuz begeistert und ihr hört 7 gute Gründe, den Podcast von und für Rotkreuzlerinnen und Rotkreuzler und für alle, die mehr über diese absolut spannende Organisation erfahren wollen.
Willkommen zu einer neuen Folge 7 gute Gründe. In dieser Folge geht es entlang der ehrenamtlichen und beruflichen Rotkreuz-Biografie von Raimund Heini um ehrenamtliches Management, Organisationsentwicklung, Bildungsarbeit für Leitungskräfte und im Rettungsdienst und um Raimunds Rolle als Initiator und Wegbereiter von Team Bayern zur Registrierung und Koordination von ungebundenen Helfenden für Großschadensereignisse. Raimund ist inzwischen in Rente und nur noch selten fürs Rote Kreuz aktiv. Umso wertvoller sind seine Einsichten über das Rote Kreuz und seine Berichte über interessante und bewegte Zeiten, egal ob als ehrenamtlicher Pionier im Rettungsdienst, bei der Ausbildung der ersten RettungsassistentInnen oder bei der Gründung einer der ersten Berufsfachschulen für das neue Berufsbild der NotfallsanitäterInnen. Nicht zuletzt aufgrund meiner persönlichen Geschichte mit Raimund, den ich als Wegbegleiter im Roten Kreuz bezeichnen würde, war es ein sehr schönes und persönliches Gespräch auch. Wir saßen übrigens auf seinem Balkon, deswegen hört man im Hintergrund manchmal Vögel singen. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß bei der Folge.
Vorab zum Rotkreuz-Ereignis des Monats aus der Enzyklopädie roterkreis.de. Vom 22. Juli bis 8. August 1952 fand in Toronto, Kanada, die 18. internationale Konferenz des Roten Kreuzes und Roten Halbmonds statt. Sie war in Washington, USA geplant, musste aber wegen eines politischen Streits zwischen USA und China nach Kanada verlegt werden. Zum ersten Mal nahm eine Delegation des 1950 neu gegründeten Deutschen Roten Kreuzes teil.
Ich bin heute zu Gast beim Raimund Heini in Bad Brückenau. Mir ist gerade beim Herfallen noch was eingefallen, was Bad Brückenau fürs Rote Kreuz noch besonders interessant macht. Aber wir beginnen, wie wir immer beginnen, nämlich wer bist du und was machst du beim Roten Kreuz?
Ja, ich heiße Raimund Heini, bin jetzt fast 70 Jahre alt, bin seit 1973 beim Bayerischen Roten Kreuz hier im BRK tätig, bin über die Schule, über den Erste-Hilfe-Kurs in der Schule zum Rettungsdienst in Bad Brückenau gekommen, mit ganz witzigen Vorgaben. Unser Lehrer, unser Biologielehrer hat, den wir sehr geschätzt haben, hat 3 Leuten von uns gesagt, also er hätte jetzt einen Erste-Hilfe-Kurs organisiert und derjenige, der da kommt, der hätte noch 3 Plätze frei fürs Rote Kreuz, ob wir da nicht wollten. Ich habe dann später gelernt, dass es keine Platzbesetzungen gibt, sondern dass es eben tatsächlich, das war von ihm irgendwie ein Missverständnis. Ich vermute aber mal, dass er sich da auch ein bisschen hervortun wollte.
Ein Recruiting-Trick.
Ein Retut, ja genau. So ist es. Ja. Und es war aber sehr, sehr interessant und ich habe dann angefangen beim Roten Kreuz, wie gesagt, im Rettungsdienst. Die erste Aufgabe, die ich hatte, war für einen Kollegen, der ein Haus gebaut hat, Schlitze zu klopfen. Das wusste ich gar nicht, dass das Rotkreuzarbeit ist, aber es hat die Gemeinschaft ungemein gestärkt. Also es war eine wilde Zeit, 1973 sind wir noch in Grau gefahren, habe den Rettungsdienst wirklich von der Pike auf gelernt. Wir waren damals im BRK in Bad Brückenau. Und damit können wir das eigentlich auch mal auflösen, endlich das Geheimnis auflösen, denn BRK ist tatsächlich auch die alte Autonummer des Landkreises, des Altlandkreises Bad Brückenau. Und ja, wir haben damals 2 Hauptamtliche gehabt. Der eine Hauptamtliche ist gerade erst eingestellt worden. Das heißt, es war wirklich rudimentäre Arbeit.
Pionierzeit des Rettungsdienstes.
Das lässt sich wirklich, ja, ohne es zu glorifizieren, war das Pionierarbeit. Die ersten RTWs kamen damals auf, die mehr und größer und besser waren als die VW-Busse, die wir gefahren haben. Und für mich war es natürlich dann eine Zeit auch, in der ich schon sehr stolz drauf war, dass ab und zu mal tatsächlich die Frau eines hauptamtlichen Mitarbeiters den RTW bis in die Schule gefahren hat. Und dann habe ich meinem Lehrer gesagt, die Welt braucht mich, hier bin ich Welt. Dann bin ich also mit dem RTW rausgefahren.
Okay.
Hallo. War eine schöne Zeit, war eine verrückte Zeit. Ich habe dann 1977 meinen Rettungssanitäter, meinen damaligen Rettungssanitäter nach der 580-Stunden-Ausbildung gemacht. Die damals größte Ausbildungsform, die man hatte im Rettungsdienst, die größte Reputation, die man erreichen konnte.
Ja, genau. Mhm.
Vom Umfang her, auch von den Anforderungen her, also das war eine ganz wichtige Zeit, die mich dann auch sehr geprägt hat. Und bin von hier aus dann tatsächlich auch nach dem Abitur immer noch beim BRK geblieben, in Würzburg im BRK, habe dort die Jugendarbeit geleitet, relativ schnell bin ich da dazugekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Wie ich dann hier nach Bad Burgenau zurückgekommen bin, nach meinem Studium und nach ersten Gehversuchen im Beruf, habe ich dann auch hier wieder angefangen als Bereitschaftsleiter, habe als Bereitschaftsleiter gearbeitet, bin dann Bezirksbereitschaftsleiter geworden, war dann 2 Wahlperioden Bezirksbereitschaftsleiter und bin ja heute inaktiv, weil ich aus gesundheitlichen Gründen das nicht mehr so ohne weiteres machen kann, also auch der Rettungsdienst für mich nicht mehr, eigentlich nicht mehr möglich ist, also tatsächlich nicht mehr machbar ist. Und ja, ich habe eine schöne Zeit im Roten Kreuz verlebt, habe viele interessante Menschen kennengelernt, bin mit vielen Dingen ganz gut vorwärts gekommen und mit manchen Dingen auch einfach gescheitert, habe viel gelernt daraus und fühle mich heute eigentlich in meiner Rolle als Rentner ausgesprochen gut.
Sehr gut. Das war jetzt schon die große Klammer, insbesondere über die ehrenamtliche Rolle. Vielleicht bleiben wir da mal kurz dran. Also das heißt, du sagst, du bist, also 1973 muss man sich erstmal bewusst machen, also es ist ja wirklich eine Zeit lang her. Und du hast auch gerade die Rahmenbedingungen beschrieben, also es ist natürlich nicht vergleichbar mit dem, was heute eben zum Beispiel den Rettungsdienst ausmacht und so. Aber dann, wenn du sagst, ja, ich bin da beim Rettungsdienst eingestiegen, dann hast du gesagt, naja, dann habe ich mich örtlich engagiert als Bereitschaftsleiter, also schon mal Verantwortung übernommen für so eine örtliche ehrenamtliche Gliederung. Und hast ja dann gesagt, du bist dann Bezirksbereitschaftsleiter geworden. Das ist ja wahrscheinlich auch nicht ganz zufällig passiert. Das heißt, du wolltest ja offensichtlich irgendeine Art von Verantwortung im Management ehrenamtlich übernehmen. Was war da, wie war da der Weg oder was hat dich da motiviert?
Der Weg hat tatsächlich hier in Bad Burgenau angefangen. Wir gehören zum Kreisverband Bad Kissingen. Und das war damals eine schwere Zeit, sowohl für den Kreisverband Bad Kissingen als auch für uns hier in Bad Burgenau. Etwas, was ich nicht mehr miterleben musste, aber da ging es um die Gebietsreform, die habe ich natürlich noch miterlebt, aber in der Gebietsreform ist Bad Burgenau nicht mehr Landkreis gewesen und somit auch der Kreisverband Bad Burgenau nicht mehr existent. Insofern war das auch eine Identitätskrise in der Bereitschaft und ich habe in der Bereitschaft einen Mentor gehabt, einen wirklich väterlichen Mentor gehabt, der leider vor 2 Jahren auch gestorben ist, der mich da hingeführt hat. Er mich erstens mal im Rettungsdienst sehr geprägt hat und zum Zweiten dann tatsächlich auch ehrenamtlich immer wieder in die Pflicht genommen hat, immer mich wieder auch angesprochen hat. Und so bin ich irgendwann einmal gefragt worden, ob ich nicht den Bereitschaftsleiter machen möchte. Und ich war dann so motiviert zu sagen, ja, das würde mich interessieren, das würde mir gefallen, wenn wir es schaffen würden, die Bereitschaft wieder ein bisschen zu konsolidieren und auch wieder ein bisschen weiterzubringen. Und auf diese Art und Weise bin ich zurückgekehrt zum Roten Kreuz in Bad Burgenau, aber nicht nur in Bad Burgenau, sondern durch die damals entstandenen Kontakte in Würzburg, auch auf Bezirksebene und da noch nicht so sehr auf Landesebene, aber auf Bezirksebene, genau.
So, jetzt gibt's ja nicht in allen Landesverbänden, also ich glaube genau genommen sowieso nur, glaube ich, in 2 Landesverbänden gibt's überhaupt eine Bezirksebene.
Die 2, ja.
Magst du schnell sagen, was hat's damit auf sich? Was ist denn das, eine Bezirksebene? Für was braucht's die?
Ja, was ist eine Bezirksebene? Es gibt in Bayern Bezirksregierungen, die eine, glaube ich, sagen zu können, besondere Stellung einnehmen, auch im Bezirk, also auch gegenüber Bezirksverbänden aus anderen Landesverbänden. Ich glaube, es gibt tatsächlich nur noch einen Landesverband, der Bezirksverbände hat. Und das liegt einfach daran, dass die Regierungsbezirke, die gibt es auch in anderen Bundesländern, aber die schlagen sich nicht in der Rotkreuzarbeit nieder oder in der Rotkreuzstruktur. Diese Bezirksverbände haben eine relativ hohe Eigenständigkeit in Bayern. Insofern sind diese Bezirksverbände auch von der Situation des Roten Kreuzes, in der Struktur des Roten Kreuzes, so manifestiert, dass sie im Prinzip eine ganze Reihe von subsidiären Aufgaben übernehmen, auch von teilweise strategischen und teilweise operativen Aufgaben. Und mittlerweile ist es tatsächlich so, dass eigentlich mehr operative Aufgaben bei den Bezirksverbänden sind, als das bisher der Fall gewesen ist. Es gibt also, obwohl die Richtung geht ja mehr dazu über, dass die Bezirksverbände Teile des Landesverbandes und damit auch mehr der strategischen Struktur zugeordnet.
Genau, ich würde auch sagen, historisch ist ja so, das operative Geschäft beim Roten Kreuz in Bayern ist eigentlich bei den Kreisverbänden.
Genau.
Und die Bezirksverbände haben das eher nur im Ausnahmefall. Genau. Aber es gibt, ist glaube ich auch unterschiedlich zwischen den Bezirksverbänden, wie viel operatives Geschäft die haben. Also das heißt, die Bezirksverbände sind erstmal nur in Anführungszeichen ein Spiegel der Verwaltungsgliederung des Bundeslandes, wo man sagt, okay, da auf der Ebene soll es vielleicht auch ein Rotes Kreuz geben. Und was man ja sagen muss, es gibt ja da sowohl eine ehrenamtliche Struktur, also quasi von den Rotkreuz-Gemeinschaften, also da, wo Ehrenamt stattfindet, gibt es jeweils eine ehrenamtliche Managementrolle. Du hast gerade beschrieben, du warst Bezirksbereitschaftsleiter, also für die Bereitschaften auf Bezirksebene quasi der ehrenamtliche Chef. Und es gibt da jeweils ja auch Geschäftsstellen, also wo es auch einen Bezirksgeschäftsführer gibt und so. Und genau, die erbringen also quasi so Dienstleistungen für die Kreisverbände im Bezirk und haben sich das zum Teil, glaube ich, so aufgeteilt, bestimmte Kompetenzbereiche auf die Bezirksverbände. Aber jetzt an dem Beispiel, du warst Bezirksbereitschaftsleiter, was macht so ein Bezirksbereitschaftsleiter so?
Was macht ein Bezirksbereitschaftsleiter so? Der leitet die Bezirksbereitschaft. Nein, es ist tatsächlich eine Aufgabe. Das liegt vielleicht auch ein bisschen an der Größe des Bayerischen Roten Kreuzes. Ich weiß nicht, wie das heute ist, aber damals waren wir ungefähr 6.000 Mitglieder, die im Bezirksverband Unterfranken tätig sind in den Bereitschaften. Insofern war auch das wieder eine Aufgabe, die einmal strategische Bedeutung gehabt hat, die im operativen Bereich ebenso eher weniger gearbeitet hat. Da ging es mehr darum, die Arbeiten zu koordinieren. Ich habe meine Aufgabe damals auch ein Stück weit gesehen in der Organisationsentwicklung, um die Organisation weiter zu entwickeln und zu bringen, den Kreisverbänden auch dabei zu helfen, ihre Strukturen an die modernen Gegebenheiten anzupassen. Das heißt, ganz manifest wurde das in Übungen, die von unserer Seite her organisiert worden sind und mit den Kreisverbänden durchgeführt worden sind, also operativ die Kreisverbände, strukturell an der strategischen Ecke, wir als Bezirksbereitschaftsleitung. Wir haben in der Bezirksbereitschaftsleitung die Aufgaben gehabt, auch die Fachdienste auf der Bezirksebene zu koordinieren, was sich ebenfalls wieder mehr in Aktivitäten der von Übungen von großen und kleinen Alarmübungen und was es da alles gibt, zu versuchen und zu sehen, ob das klappt oder ob das nicht klappt.
Also die Fachdienste, das ist ja so eine fachliche Spezialisierung, vor allem im Katastrophenschutz, wo man sagt, ich kümmere mich um Verletzte oder um Unverletzte oder um Technik und so Fragen.
Genau.
Ich würde sagen, das Thema Bildung, Ausbildung, Fortbildung, gibt es ja auch bestimmte Aufteilungen, was passiert auf Kreisebene, was passiert auf Bezirksebene und was passiert auf Landesebene, wobei Landesebene ein bisschen schwierig ist, seit da bestimmte Strukturen weggefallen sind. Aber sag mal, würdest du sagen, hast du auch Bildungsthemen explizit in dieser Bezirksrolle da gemanagt? Weil das ist ja ein Thema, was sich bei dir schon auch durchzieht, würde ich sagen, sowohl durch die ehrenamtliche als auch durch die berufliche Karriere.
Ja.
Zur Organisationsentwicklung kommen wir gleich, weil ich glaube, das ist auch noch so ein Punkt. Aber Bildung, welche Rolle spielt da Bildung?
Hat eine große Rolle gespielt, da ich selber auch im Bildungsbereich tätig war und auch damals schon tätig war beim BRK, habe ich vielleicht auch als meine ganz bewusste Aufgabe gesehen, Bildung im Bezirksbereich, also als Bezirk Bildung anzubieten, zu konzipieren, Ideen mit einzubringen, Leitfäden zu konzipieren als ganz substanzielle Arbeit. Und natürlich war ich sehr aktiv in der Ausbildung, gerade was Führungs- und Leitungskräfte anbelangt. Das war so ein Schwerpunkt, der mir wichtig war und wichtig ist. Bildungsarbeit war einer der wesentlichen Bestandteile des Bezirksbereitschaftsleiters.
Also vielleicht auch eine ganz gute Passung, weil du ja schon gesagt hast, du hast das auch beruflich gemacht. Also vielleicht du hattest da einfach Kompetenzen, die andere vielleicht auch nicht hatten. Leitungs- und Führungskräftequalifizierung war dir besonders wichtig. Warum?
Naja, das Rote Kreuz, das Bayerische Rote Kreuz, muss man immer sagen, ist ja doch mal eine Besonderheit. Nicht, weil mir ist an mir, sondern schlicht und ergreifend deswegen, weil es ein verdammt großer Verband ist. Ich denke, Bildungsarbeit im Bereich der Leitungs- und Führungskräfte setzt markante Zeichen dort, wo Rotkreuzarbeit tätig ist, nämlich in den Kreisverbänden. Bildungsarbeit heißt auch ein Stück weit, sich modernen Managementkonzepten zu widmen. Bildungsarbeit heißt, fachlich sich weiterzubilden oder fachliche Bildung anzubieten, heißt, Unterrichtskonzepte zu entwickeln, heißt, Menschen zu aktivieren, denn gerade Führungs- und Leitungskräften das an die Hand zu geben, was sie brauchen, um im Prinzip, wenn man sich das mal klar macht, von den Größenordnungen kleine Unternehmen zu leiten. Denn das ist letzten Endes das, was wichtig ist. Und gerade das Personalmanagement ist halt eine Aufgabe, die man nicht einfach aus der Hand, das muss man lernen erst, die man nicht aus dem Handgelenk schüttelt, sondern da gibt es viele Dinge, die eine Führungskraft von sich aus mitbringt. Aber es gibt auch eine ganze Reihe von Ideen und von Handwerkszeug, das man in Führungs- und Leitungskräfteausbildung darstellen muss und darbringen muss.
Wir haben ja gerade eine Folge veröffentlicht mit dem Jürgen Kraft aus dem Landesverband Hessen, genau zu dem Thema vor allem Leitungskräftequalifizierung, in dem Fall auf Landesebene. Aber das lohnt sich sicherlich, da mal reinzuhören. Du hast jetzt die Führungs- und Leitungskräfte zusammengenommen. Wir unterscheiden ja, Führungskräfte führen Einsatzeinheiten im Einsatz und Leitungskräfte sind im Prinzip eben so Managementrollen, insbesondere auch im Ehrenamt von verschiedenen Gliederungen, kann auf der Ortsebene sein, kann auf höheren Ebenen sein. Wo nochmal eine Besonderheit da ist, weil die Leitungskräfte, die werden ja quasi oft in ihre Rollen gewählt, also sprich völlig wurscht, was die mitbringen, die sind einfach da und das heißt, dann muss ich gucken, was man mit denen macht. Bei den Führungskräften ist es so, die werden quasi erst, können das erst machen, wenn sie die entsprechende Ausbildung gemacht haben, aber bei den Leitungskräften, die sind erst mal da. Mhm. Also das heißt, das ist schon auch wirklich herausfordernd. Wie weit würdest du sagen, weil das sind ja irgendwie verschiedene Dinge. Also ich muss eine Organisation managen und ich muss eine Einsatzeinheit im Einsatz führen. Das heißt, das sind auch ganz bewusst, würde ich sagen, getrennte Dinge. Trotzdem ist es ja oft so, dass Menschen beides machen. Ist das eigentlich sinnvoll oder ist das eigentlich nicht sinnvoll? Und die sollten sich auf was konzentrieren.
Ich glaube, dass es sinnvoll wäre, sich auf eine Sache zu konzentrieren. Jetzt muss man natürlich sagen, das, was eine Leitungskraft letztlich und endlich ausmacht, muss in Grundstrukturen auch für eine Führungskraft da sein. Denn auch eine Führungskraft hat Leitungsaufgaben in einer konkreten Situation. Also insofern würde ich die Trennung auf der einen Seite auch so sehen und würde sagen, das ist ein anderer Bereich. Würde aber sagen, dass eine Führungskraft auch ein Stück weit Leitungsthemen braucht. Vielleicht nicht so die strategischen Dinge, aber so das Mitarbeiterführung ist da sicherlich ein Thema.
Also heißt, es gibt eine Schnittmenge in den Kompetenzen. Ja. Mir ging es nochmal darum zu sagen, es sind eigentlich schon verschiedene Dinge. Deswegen ist die Frage, ist es hilfreich, wenn die Personen beides machen? Oder wär's, also du hast ja schon gesagt, eigentlich wäre es schlauer, die würden sich fokussieren, weil es eben wahrscheinlich jedes für sich anspruchsvoll genug ist, oder so?
Würde ich sogar betonen wollen, weil ich glaube, dass es nicht geschickt ist, wenn Leitungskräfte, die auch Managementaufgaben übernehmen müssen, auch mal in einer Krisenlage Managementaufgaben zu übernehmen, auch gleichzeitig als Führungskräfte tätig sind, weil sie da in Kompetenzschwierigkeiten kommen oder auch in die Frage der Zuständigkeit, die Frage der einfach auch der zeitlichen und persönlichen Ressourcen einfach nicht gegeben ist. Und wir haben das auch festgestellt, dass das in der Tat bei der damaligen, wie war das nochmal, da war doch der Gipfel
der G7-Gipfel in, war das Elmau oder was?
Elmau, genau. Und da haben wir auch festgestellt, dass es tatsächlich für Führungskräfte belastend sein kann oder für Leitungskräfte belastend sein kann, wenn sie auch als Führungskräfte tätig sind, dass das zu einem Interessenskonflikt kommt. Und deswegen bin ich immer noch der Meinung, das sollte man gut voneinander trennen und sich irgendwann entscheiden. Beide Aufgaben sind große Aufgaben, sind wichtige Aufgaben und benötigen wirklich unheimlich viel Energie. Mhm. Das muss man ganz klar sagen. Es ist beides Ehrenamt.
Genau, also spannende Geschichte, das, was wir jetzt gerade diskutieren im Kontext Bevölkerungsschutz und dass Leute bei verschiedenen Organisationen engagiert sind und sie sich entscheiden müssen, wo sind sie denn im Krisenfall. Kann uns quasi intern genauso passieren, wenn jemand zu viele Hüte auf hat, dann kann es Situationen geben, wo das problematisch ist.
Ganz genau.
Könnte sein, vielleicht habe ich das schon mal erlebt, dass jemand sagt, er ist jetzt 12 Stunden Führungskraft und dann hat er ja 12 Stunden Pause und in den 12 Stunden macht er eine andere Rolle, statt zu schlafen.
Ja.
Wäre natürlich totaler Unsinn, weil wird er ja auch nicht fitter dadurch, aber vielleicht kommt es dann genau zu solchen Situationen, dass sie den Druck verspüren, das so zu machen. So, du bist da im Ehrenamt einigermaßen Hast du das schon dargestellt, wie da so dein Weg war? Du hast jetzt gerade aktuell dich als inaktiv beschrieben. Wie wirst du da noch so als, wie soll ich sagen, Experte oder Seniorberater oder so in so speziellen Situationen angefragt? Oder bist du wirklich so, dass du sagst, jetzt nö, ist so zufrieden? Nö,
eigentlich nicht. Also tatsächlich ist es so und ich vermisse es auch jetzt nicht. Sondern es ist, wie gesagt, eine Sache, die ist abgeschlossen. Das war eine wunderbare Zeit, wie gesagt, eine spannende Zeit. Der Rettungsdienst ist da erst zu dem geworden, was jetzt der Rettungsdienst ist. Das war so eine unheimlich schnelle und unheimlich intensive Entwicklung. Und es war schön und es hat Spaß gemacht. Und es war auch wunderschön, dann Bildungsarbeit im BRK mit aufbauen zu dürfen. Ich war dann auch als leitende Lehrkraft in der Schule in Jettingen tätig. Ich habe dabei sein dürfen, wie tatsächlich und auch mitwirken dürfen für die eben besprochene Leitungs- und Führungskräfteausbildung, also für die Leitungskräfteausbildung, habe mich da engagieren können und dürfen. Und das war eine unheimlich intensive und interessante Zeit, die ich jetzt aber als abgeschlossen betrachte und jetzt auch gar nicht böse bin. Also es kommt niemand und sagt, Raimund, was hättest du denn da und was würdest du denn hier? Und das ist auch gut so. Das müssen wir auch nicht haben, weil die jungen Führungskräfte und Leitungskräfte, die jetzt da sind, die machen das schon ganz gut.
Ich sehe schon, du nimmst so viele Sachen vorweg. Mit den Generationen muss man auch, das ist sehr gut. Okay, bevor wir das schnell zusammenkehren, weil du hast schon den nächsten Spoiler gegeben zu der leitenden Lehrkraft an der Landesschule in Jettingen. Aber kurz, weil du gesagt hast, Organisationsentwicklung hat dich beschäftigt. Yeah. Und ich habe schon, wo du gesagt hast, du bist der Bereitschaftsleiter geworden in Bad Brückenau, hatte ich schon das Gefühl, wenn man jetzt eine große Überschrift nennt, dann war das auch so ein bisschen Organisationsentwicklung, irgendwie Organisation im Umbruch und so. Und jetzt kommt jemand und gestaltet das neu, weil er da anscheinend auch ein gewisses Talent oder Interesse hat. Und Organisationsentwicklung hat dich ja dann auch sehr stark beruflich auch beschäftigt. Mhm. Was ist ein Henne, was ist Ei? Also hast du, weil du da so tolle Erfahrungen vielleicht auch im Ehrenamt gemacht hast, Mensch, das mache ich beruflich, oder war das so, dass du schon immer so ein, du wusstest, okay, ich will in dem Bereich was machen, jetzt mache ich das halt zufällig im Ehrenamt und irgendwann dann vielleicht auch beruflich. Wo kam das her?
Ganz schwierig zu sagen. Also wenn man es ganz genau nimmt, ist es eigentlich eine Situation gewesen, in der ich mich auch psychisch in einer etwas schwierigen Lage befunden habe. Und eine Psychoanalyse gemacht habe, die mir dann als Lehranalyse auch angerechnet worden ist. Die fand ich sehr, sehr spannend. Die hat mir so ein bisschen was aufgezeigt. Witzigerweise war die für sich erfolgreich, das war schon eine tolle Sache, aber der Therapeut, mit dem ich da hatte, der hat mir irgendwann gesagt, Herr Heini, warum machen Sie das eigentlich nicht selber? Und darüber habe ich nachgedacht und habe dann eine Ausbildung in systemischer Organisationsentwicklung und Coaching gemacht. Und das fand ich unbeschreiblich spannend.
Wann war das ungefähr?
Das ist eine gute Frage.
Okay, aber relativ spät.
Relativ spät. Das war während meiner Zeit in Jettingen. Das muss 1995 so gewesen sein. War wunderbar, hat sehr viel Freude gemacht und ich habe dann tatsächlich diese Ausbildung begonnen und habe festgestellt, das, was ja in der systemischen Therapie und in der systemischen Organisationsentwicklung klar auch deutlich wird, dass das sich nicht, das familiäre Systeme und Managementsysteme sich nicht wahnsinnig voneinander unterscheiden. Also da gibt es natürlich Unterschiede, aber die Grundmuster laufen oftmals sehr parallel und sehr, sehr gleich. Und es hat mich fasziniert, weil ich das Rote Kreuz da überall entdeckt habe. Und das muss jetzt nicht, das soll jetzt auch gar nicht negativ klingen, sondern ich habe gemerkt, da gibt es an verschiedenen Ecken, an verschiedenen Stellen Bedarf, möglicherweise das Rote Kreuz nochmal neu anzuschauen und auch den Menschen im Roten Kreuz zu helfen. Das ist ein wichtiger Aspekt, mal ein bisschen zurückzugehen, mal zwei Schritte zurückzugehen und sich mal ihren Bereich anzugucken und zu sagen, was läuft da eigentlich? Was passiert da eigentlich? Und ist das eigentlich gut, was da läuft? Ist das das, was ich will? Ist das das, was wir wollen? Und das hat mich damals angeregt, das einerseits beruflich zu machen und andererseits dann auch in der Bezirksbereitschaftsleitung, weniger in der Bereitschaftsleitung, das war noch zu jung, aber in der Bezirksbereitschaftsleitung auch ein bisschen vorzubringen.
Aber jetzt war Hypothese in den 1990er Jahren, diesen Blick auf die Organisation hatten eher wenige Menschen. wäre jetzt meine Hypothese. Fällt jetzt der Ralf noch ein, Ralf ja. Nachbarn.
Ja. Wage ich jetzt nicht zu beurteilen, ja. weil ich sag mal so, es ist sehr sanft eingeflossen, glaube ich. Und wir haben da auch nicht versucht, im Hauruck-Verfahren auf einmal die Welt zu verändern, obwohl ich da manchmal dazu neige. Es geht nicht, sondern wir haben, glaube ich, mit dem, was da war, angefangen zu arbeiten und haben daraus eine kontinuierliche Entwicklung werden lassen. Und ich sage das bewusst passiv, weil ich würde jetzt lügen, wenn man sagen würde, wir haben da sofort die großen Ziele gehabt und haben die ganze Welt davon überzeugt, wie toll das ist. Nee, das ging auf eine sanftere Art und Weise. Vielleicht manchmal zu sanft.
Ja, das ist immer die Frage, womit erreicht man mehr? Weiß genau. man auch nicht. Und kann man auch nicht, also gibt ja keine Blindstudie. Ganz nebenbei hast du gesagt, ja, ich war da mal kurz leitende Lehrkraft an der Landesschule in Jettingen. Da werden manche wahrscheinlich jetzt feuchte Augen bekommen und wehmütig werden, wenn sie an Jettingen denken. Die Jüngeren werden denken, hä, Jettingen, was ist da los?
Richtig begonnen hat es eigentlich dann tatsächlich 1989. Also erstens mal war da das Rote Kreuz schon ehrenamtlich noch da. Aber was das Berufliche anbelangt, ist es 1989 so gewesen, dass damals der Dieter Massinger das damals noch genannte Präsidium.
Was die Landesgeschäftsstelle war.
Was die Landesgeschäftsstelle war, heute mit Namen, genau. Eine Stelle ausgeschrieben als leitende Lehrkraft, oder besser gesagt als Lehrkraft an der Zivildienstschule in Jettingen. Und ich habe also tatsächlich erstmal als Lehrkraft im Zivildienst angefangen. Und später kam dann noch dazu, dass eben das Rote Kreuz die einen Auftrag bekommen hat und umgesetzt hat, dass sie Rettungsassistenten ausbilden. Und als das dann aktuell war, das war glaube ich ein Jahr später, bin ich jetzt aber nicht ganz sicher, ja, hat mich dann der Dieter Massinger angesprochen, ob ich nicht Interesse hätte aufgrund meines Studiums als Biologe, ob ich da nicht in die Ausbildung einsteigen möchte und als leitende Lehrkraft mit tätig werden möchte. Habe ich damals mit dem Peter Hausel gemacht und Dieter Massinger war unser drittes Stern im Bild. War auch eine sehr spannende Zeit. Also es kommt mir jetzt gerade so, dass ich an vielen Stellen dabei sein durfte, als sich neue Dinge aufgeentwickelt haben.
War das so eine Rolle? Es gab doch mal diese legendären hauptberuflichen Lehrbeauftragten. Oder war diese Truppe, oder so?
Ja. Nee, das war... Also die Lehrbeauftragten waren ja eher DRK-orientiert. Okay. Also die waren beim DRK angestellt und waren für den Katastrophenschutz angestellt. Okay. Das war ja damals so der Schwerpunkt.
Okay.
Und da ging die erste Hilfe so mit ein. Und ja, die waren auch bei uns tätig, allerdings nicht an der Schule, sondern sie hatten ihre Aufgaben in den üblichen Ausbildungen, Sanitätsdienst, Erste-Hilfe-Ausbilder und so weiter.
Okay, also mal eine andere Rolle und eine andere Zielgruppe auch. Ja. Okay. Und jetzt warst du aber an der Landesschule in Jettingen, das muss man vielleicht kurz erklären. Also es gab Zeiten, da hat der Landesverband Bayerisches Rotes Kreuz sich eine Landesschule geleistet, was aus meiner Sicht auch heute wieder sinnvoll wäre. Aber es ist halt immer eine Frage der Prioritäten. Und zwar Jettingen ist ja an der A8 in der Nähe von Günzburg, würde ich sagen. Ein irgendwie nicht spektakulärer Ort, glaube ich, aber da stand das Jet Hotel. Und zwar haben sie das Jet Hotel, glaube ich, gebaut zur Olympiade.
Genau.
Weil das noch gerade nahe genug an München dran war, dass man da irgendwie Leute drin unterbringen konnte.
So
und nach
das,
der Olympiade war dann der Bedarf nicht mehr ganz so groß. Und dann stand das halt da rum. Und dann, ich kenne mich da nicht aus, aber irgendwie scheint das Rote Kreuz zu diesem Objekt gekommen zu sein. Kann man gleich sagen. Also der Zustand von 1972 wurde da auch ganz gut konserviert. Also das hätte auch Filmkulisse sein können später.
Ja, hätte es. Das Jet Hotel ist tatsächlich dann übernommen worden für die Zivildienstausbildung. Okay. Und dann ist was angebaut worden an Lehrsälen und wurde dann eben Landesschule.
Weißt du, wann das war?
Keine Ahnung, weiß ich nicht. Das ist mit meinem Kommen so 2-3 Jahre vorher, also 1900.
Also in den 80ern irgendwann.
Irgendwann in den 80er Jahren. Ist das tatsächlich obwohl der Begriff ist nie so ganz offiziell eingeführt worden, aber es war die Landesschule des BRK. Und ja, du hast es ja vorhin selber gesagt, da sind natürlich ein paar tränende Augen jetzt zu erwarten. Ja, das war eine, wie gesagt, das war eine spannende Zeit und die schloss ich sehr nah an die anderen spannenden Zeiten haben. Und insofern war das auch eine interessante Angelegenheit. Wir haben in dieser Schule unheimlich viel Zeit verbracht, auch privat, weil ich habe hier in Bad Buchenau gewohnt und habe in Jettingen gearbeitet. Das waren immer 276 Kilometer.
Das heißt, du bist nicht mal so gefahren?
Nein, ich bin am Montag früh runter und am Freitag nach Hause gefahren. Das war eine auch unheimlich intensive, aber sehr, sehr schöne und gute Zusammenarbeit, auch mit Peter Hausel.
Aber also ansonsten, also da darf jetzt kein falscher Eindruck entstehen. Das war ja kein Luxusressort, sondern das war eben Originalzustand. Ich weiß noch, da gab es Badewannen in den Zimmern, weil das wahrscheinlich wegen der Zertifizierung wichtig war damals. Und da gab es so ein, in den Zimmern so ein, diesen Stachelfußboden, kann ich mich noch erinnern, diesen Assi-Teppich da. So, aber letzten Endes ist man da immer hingefahren. Also jetzt aus dem Ehrenamt war das irgendwie irgendwelche so überörtlichen Lehrgänge. Also ich habe da meine Feldkochausbildung gemacht. Das hieß noch taktischer Führer, hieß das noch.
Ja.
Also so Vorgänger vom Zugführer. Also immer dann, wenn es ernst wurde quasi, dann ist man nach Jettingen gefahren, irgendwie gefühlt so. Aber ihr habt da, also das heißt, das war wirklich, da haben Zivildienstleistende waren da unterwegs und dann war das sowas wie eine Berufsfachschule, würde man heute sagen, oder? Das heißt, ihr habt da Rettungsassistenten ausgebildet irgendwie.
Auch. Also was die ganzen Lehrgänge, die du jetzt genannt hast, also auch Teil Katastrophenschutz, du hast den Feldkoch geäußert, das sind Lehrgänge gewesen, die da unten gelaufen sind, Erste-Hilfe-Ausbildung. Also es ist ganz, ganz viel Ausbildung da gelaufen.
Ah, da gab es, glaube ich, auch eine Lehrleitstelle, gab es da, glaube ich, auch drin, wenn mich nicht alles täuscht. Kann das sein?
Ja, das
war da später,
ja, das
wahrscheinlich.
Stimmt, das war dann auch später.
Ja.
Ist dann tatsächlich, ja, das genau, das ist richtig, ja. Es war vor allen Dingen eine Möglichkeit, das Gelände zu nutzen. Das war ein relativ großes Gelände. Insofern war das so eine ganz geschickte Angelegenheit. Und die Berufsfachschule ist dann später erst da reingekommen. Berufsfachschule durften wir uns nicht nennen, weil wir nicht in Vollzeit ausgebildet haben. Wir haben Ausbildungsstätte für Rettungsassistenten uns genannt. Das war ja damals so auch das Novum, dass das Rote Kreuz gesagt hat, wir machen da jetzt nicht 3 Jahre Vollzeitausbildung, sondern wir wechseln immer zwischen dem Einsatzort, dem praktischen Einsatzort in der Rettungswache und der Schule in Jettingen.
Woran ich mich noch erinnere, ist, da war im Keller war erstens ein Schwimmbad, sensationell Schwimmbad noch aus der Hotelzeit. Und direkt neben dem Schwimmbad war das Stüberl. Abgetrennt nach meiner Erinnerung, also das waren nicht Fenster im eigentlichen Sinn, aber das war so Glas, mit so, jetzt wie so Kirchenglas, irgendwie
genau.
So. Also auf jeden Fall eine düstere, dunkle Holzbude irgendwie da unten. So. Und nachdem da nicht so wahnsinnig viel drumrum war, hat man sich dann da halt getroffen.
Genau.
So. Ich vermute, das könnte in deiner Zeit dann da auch so gewesen sein. Dann ist man halt nicht heimgefahren, hat man da irgendwie vielleicht so eine Zeit verbracht. Und ich weiß noch, das war auch ein Ritual, Jettingen im Keller, Brot mit Griebenschmalz.
Genau.
War das sehr wichtig. Weiß nicht, wo der herkam oder warum das da wichtig war, aber ich vergaß das da immer. Und dann hat man sich da halt hingehockt und hat da mit dem Lehrgang halt noch geratscht und so. Und wahrscheinlich waren da die Lehrkräfte halt da auch gesessen. So.
Teilweise, ja, genau.
So. Mhm. Aber das heißt, was macht man da so, wenn man die ganze Woche in Jettingen ist?
Arbeiten. Es ist tatsächlich damals so gewesen. Dadurch, dass die Schule vorbereitet worden ist, haben wir teilweise tatsächlich bis nachts um 12 Uhr gesessen.
Okay, weil das war quasi Lehrplanentwicklung und was.
Lehrplanentwicklung, Lehrkräftekoordination, die Aufteilung in die Räumlichkeiten, der Versuch, ein inhaltliches, vernünftiges Konzept zu erstellen. Wir haben damals Wachbesuche gemacht, die konzeptioniert werden mussten, beziehungsweise wo man sagen muss, was sind denn die Lernziele in der Rettungswache oder in der Klinik. Wir haben diese Kliniken besucht, haben mit denen gesprochen, mit den verantwortlichen Personen und auch in den Rettungswachen draußen. Also das war schon ein sehr aufwendiges Thema. Und ja, natürlich ist die Freizeit nicht zu kurz gekommen. Natürlich hat man sich auch mal im Bierstüberl getroffen und hat dort gesessen. Aber wahnsinnig viele Freizeitmöglichkeiten gab es in der Tat nicht. Und wie gesagt, wir haben wirklich da kräftig gearbeitet. Mhm. Ja.
Jetzt hast du ja aber da quasi hauptberuflich Bildung gemacht und hast dann ja ehrenamtlich offensichtlich auch noch Bildungsarbeit gemacht. War das nicht so, dass du das Gefühl hattest, hey, also muss das dann beruflich und ehrenamtlich, ist das irgendwann zu viel? Oder
Das war ja dann um 1999 soweit. Ich hatte dann meine Ausbildung als Coach und Organisationsberater abgeschlossen gehabt. Und bin, das Rote Kreuz wurde dann ab und zu angefragt von der Deutschen Telekom, ob sie eventuell in der Lage wären, einen Ausbilder zu stellen für. Und das fiel dann immer an mich. Und zwar ging es da eben um Kommunikation, Gesprächsführung, Führungskräftetrainings, Zeitmanagement und solche Dinge. Wurden mehr und mehr. Und irgendwann haben wir gesagt, das müssen wir irgendwie anders lösen. Und ich dann auch gesagt habe, jetzt würde ich gerne in diesem Bereich mehr arbeiten und würde gerne mehr tun. Und bin dann auch relativ häufig angefordert worden, hatte dann auch Anfragen von anderen Kreisverbänden, von Gott weiß, was für Wege da manchmal aufgegangen sind. Auf jeden Fall haben wir dann gesagt, dass ich das Rote Kreuz dann verlasse, aber auch ohne, also kein Thema, war immer gutes Verhältnis, auch danach noch. Und habe dann tatsächlich für hauptamtlich oder im Prinzip freiberuflich gearbeitet als Trainer für die Themen.
Genau, du warst ja dann selbstständig. Mhm. Das heißt, nochmal auf jeden Fall eine andere Art zu arbeiten.
Ja.
Und jetzt hast du gesagt, okay, das waren, weil die Anfragen nach so Themen immer größer wurden, auch aus anderen Organisationen, und du das Gefühl hattest, okay, das ist genau das, was ich machen will offensichtlich.
Mhm.
Jetzt hast du schon beschrieben, da gab es auch Schnittmengen zum Roten Kreuz. Das ist ja auch was, da sind wir uns ja ab und zu auch begegnet. Du hast auch für den Kreisverband München immer mal so Moderation gemacht, genau, oder so Prozesse begleitet und so entwickelt. Was würdest du sagen, war das, also hattest du viele Kunden aus diesem Rotkreuz-Kosmos oder war das eher so, naja, schon mal, aber jetzt nicht irgendwie auffällig?
Das hat sich entwickelt. Also das hat sich eindeutig entwickelt. Das Interesse wurde immer größer an diesen Themen. Die Kreisverbände haben das mehr und mehr auch angefordert und habe dann auch tatsächlich mehr und mehr in den Kreisverbänden draußen solche Seminare angeboten.
Und war das dann Vorteil, weil du quasi die Organisation kanntest, also eine gewisse Feldkompetenz hattest? Hat das eine Rolle gespielt?
Ja, das hat eine Rolle gespielt.
Ja, das kann irgendwer anders vielleicht auch machen, aber da habe ich den Vorteil, der hat das schon durchschaut, wie das geht.
Ja. So. Also es war auch viel oftmals so genannt, dass sie gerne jemanden hätten, der sich mit den Strukturen auskennt, dass man nicht, du kennst das selber, die Rotkreuzstruktur bringt manche Menschen um Herz und Verstand. Während meiner Ausbildung habe ich ganze Organisationsberater-Seminare zum Weinen gebracht, als ich gesagt habe, ich stelle mal die Struktur des Roten Kreuzes vor. Insofern war es für die Leute schon wichtig, dass jemand da war, der da nicht eine Riesenerklärung gebraucht hat, sondern der intuitiv auch wusste, wenn dieser Begriff fällt.
Ja,
was auch ist
die Vokabeln, ja, genau. Okay. War das auch manchmal so, dass du das Gefühl hattest, oh, jetzt wird es vielleicht ein Interessenskonflikt oder so? Also musstest du da manchmal aufpassen, in welcher Rolle bin ich jetzt da unterwegs?
Eigentlich nicht. Also es wurde von den Kreisverbänden, von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern wurde oftmals das gut getrennt voneinander. Also die hatten die Fähigkeit, das tatsächlich unabhängig voneinander zu sehen und haben mich, glaube ich, auch erstmal als Seminarleiter erkannt und anerkannt. Ich glaube, ich kann mich jetzt an keinen wirklichen Interessenskonflikt erinnern. Andere Hilfsorganisationen waren da vorsichtiger. Was ich auch absolut nachvollziehen kann und verstehe und auch nie irgendwie...
Okay, das heißt, die wollten dich eher nicht drin haben wegen der Verbindung zum Roten Kreuz.
Genau. Okay. Für die war das manchmal ein bisschen schwierig. Manche haben das ganz offen und ehrlich auch ausgedrückt und haben gesagt, wissen Sie, würden wir gerne, aber das macht uns schon ein bisschen Probleme. Und das ist für mich auch vollkommen in Ordnung gewesen.
So, und dann warst du da selbstständig, aber hast dann nochmal eine kleine Herausforderung angenommen, nämlich, wenn ich es richtig gesehen habe, 2015 bist du Leiter einer Berufsfachschule geworden.
Mhm.
Was ist da passiert?
Ich habe das Wort spannende Zeit ja schon öfters jetzt genannt. Es blieb spannend. 2015 sollte eine Schule in Würzburg, eine Rettungsdienstschule, beziehungsweise eine Notfallsanitäterschule, noch deutlicher und klarer ausgedrückt, eine Berufsfachschule für Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter aufgebaut.
War dann wahrscheinlich zu Anfang dieses neuen Berufsbilds, oder?
Genau, das war zu Beginn dieses Berufsbildes. Und es ging dann darum, Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter auszubilden. Und das sollte an Berufsfachschulen stattfinden. Das ist ja jetzt das neue Novum, dass das im Schulrecht unterliegt und alles ein bisschen weg von den Organisationen, also nicht im Sinne von Verantwortung, die auch von der Regierung, von den jeweiligen Bezirksregierungen, da haben wir sie wieder, die Bezirksverbände, von den Bezirksregierungen überwacht worden ist.
Genau, wobei Novum kann man ja sagen, das für die Berufsbilder im Rettungswesen, weil für alle anderen Berufsbilder war das ja ganz normal.
Das ist ja genau der Punkt. Wir haben sehr viele auch mit den Schulen, mit den Berufsfachschulen für für Pflegekräfte zusammengearbeitet. Und die kannten das alle schon und die haben uns auch wirklich super gut unterstützt, weil wir natürlich aus dem das Wording schon teilweise nicht verstanden haben.
Ja, auch also die Abhängigkeiten, welche Zulassungsvoraussetzungen, Schulfinanzierung, wie geht das Raumprogramm, stelle ich so einen Antrag wahrscheinlich, was weiß ich.
Wie gehe ich mit Schülern um, welche Pflichten und Rechte hat die Schule, musste unheimlich viel geklärt werden. Und ich kann mich noch erinnern, als ich mit einem Kollegen zusammen und einer, das war das Erste, was wir bekommen haben, tatsächlich im März 2015, war eine Sekretärin und ein Mitarbeiter, der mit mir angefangen hat, in einem Raum des Bezirksverbandes, der früher wohl mal ein Büro, mittlerweile die Abstellfläche für alles Mögliche gewesen ist, weil unsere Räume noch nicht zu beziehen.
Das war quasi eine virtuelle Berufsfachschule.
Nee, die war ziemlich...
Oder in Gründung.
In Gründung, genau. Also es war ganz verrückt. Wir mussten uns da den Raum ein bisschen zu herrichten, mussten also ein bisschen Schreibtische zusammenrücken und Müll rausräumen, also Müll in Anführungsstrichen, Sachen, die nicht mehr gebraucht wurden. Und so haben wir angefangen und haben also tatsächlich die Berufsfachschule für Notfallsanitäter gegründet, genau.
So, wie kamst du denn da dazu? Also war das eher so im Sinne von, hey, ich habe jetzt keinen Bock mehr, da ständig umeinander zu fahren? Oder war das, ich habe ja mal Rettungsassistenten ausgebildet und ich glaube, du hast auch mal an einem Gymnasium irgendwie
unterrichtet. Ja, aber das war eine kurze Zeit.
Wie kommst du denn dazu?
Ja, das ist eine witzige Frage. Es ging damals darum, dass der Reinhold Dietsch als Bezirksgeschäftsführer einen Schulleiter gesucht hat. Es war ja so, dass man jetzt tatsächlich auch Definitionen der Regierung folgen musste.
Was der können musste, genau.
Genau. Und das heißt, der Schulleiter war nicht einfach so zu benennen und zu sagen,
mach mal.
Ne? Sondern was zunächst einmal, aus welchen Gründen auch immer im Raum stand, war, dass der Schulleiter ein Arzt sein muss.
Aha.
Das war irgendwie, hat sich aber sehr schnell als Missverständnis herausgestellt. Aber er musste ein abgeschlossenes Hochschulstudium haben. Das habe ich. Bin im Rettungsdienst groß geworden. Also insofern hat auch die Regierung gesagt, ja, das ist
glaubwürdig irgendwie.
Glaubwürdig, erkennen wir an. Kein Thema. Notfallsanitäter gab es damals noch nicht. Also wäre es auch nicht möglich gewesen. Das ging ja nicht. Aber ich war Rettungsassistent und insofern war das für die Regierung absolut okay. Und dann haben wir angefangen und haben mit der Schule irgendwie begonnen.
So, du warst ja leitende Lehrkraft nun mal schon gewesen, aber so richtig Schulleiter warst du eigentlich nicht. Also du wusstest nicht so genau, wie das geht. Jetzt hast du gesagt, ihr habt euch was abgeschaut von den Pflegeschulen, das ist sehr schlau. Aber ansonsten kann man sagen, du hast es halt... Hast du es selber rausgefunden, wie das geht? Und man könnte es auch anders formulieren, natürlich viel positiver. Du hast da Organisationsentwicklung vom Feinsten mit wahrscheinlich einem gewissen Zeitdruck
hingebaut. Ja. Wobei das tatsächlich, da muss man ganz ehrlich sagen, die Organisation ist relativ festgefügt. Da kann man nicht viel entwickeln, sondern da muss man ausfüllen sozusagen. Ich kann mich noch gut erinnern, also die ersten Gespräche es mussten dann Gespräche geführt werden mit den Rettungswachen als Ausbildungsstätten. Interessanterweise war das dann nämlich eine duale Ausbildung, die auf der einen Seite in den praktischen Rettungswachen stattgefunden hat, in den Kliniken stattgefunden hat und bei uns an der Schule. Und ich habe mir da manchmal gedacht, das kennst du woher, das hatte das Rote Kreuz schon mal. Da kam so ein Aha-Effekt. Woher, wir wissen nicht, ob wir da als Matrize gedient haben, ist auch wurscht. Auf jeden Fall war es so, dass wir dann natürlich Gespräche geführt haben, mussten wir Verträge abschließen mit den Schulen, mit den Rettungswachen, mit den Kliniken. Mhm. Wir mussten mit den Leuten sprechen. Wir mussten gleichzeitig, das muss man auch sagen, einen Lehrplan für das dritte Schuljahr, den gab es noch gar nicht. Also den haben wir dann tatsächlich gemeinschaftlich mit den anderen Schulen zusammen versucht aufzustellen und es ist uns auch gelungen und wir mussten eigentlich alles in irgendeiner Weise erfragen und da muss ich wirklich der Regierung von Unterfranken ein dickes Lob aussprechen. Unheimlich kollegial, hilfsbereit, problem- bzw. lösungsorientiert. Das war eine hervorragende Unterstützung der Arbeit, die das ja schon kannten. Ne? Es gibt ja, ist ja, wie gesagt, Berufsfachschulen für Gesundheitsberufe. Das war ja in Gesundheitsberufen durchaus üblich. Also es war ja nichts Neues. Für uns schon. Mhm. Und das war wirklich sehr, sehr gut. Hat sich sehr gut angelassen. Und dann ging es halt los mit der Suche nach Örtlichkeiten. Der leitende Schuldirektor in der Regierung hatte mal gesagt, Herr Heinrich, Sie sind der einzige Schulleiter, der innerhalb von 2 Jahren 3-mal umgezogen ist. Wir sind dann tatsächlich, das war so schwierig auch zu, wie müssen die aufgebaut sein, was wollen wir alles haben. Wir haben dann irgendwann gesagt, wir würden gern einen Lehr-RTW haben und. Und das heißt, wir brauchen die Räumlichkeiten. Und wir sind dann tatsächlich erst in kleineren Räumlichkeiten gewesen, die dann allerdings renoviert werden sollten. Mussten wir raus. Dann sind wir in ganz neue Räumlichkeiten gegangen, die waren zu klein. Und dann haben wir tatsächlich unseren Platz gefunden in einem Gebäude, das wir auch noch ein bisschen, das wurde neu gebaut. Wir konnten dann auch sehr, sehr viele Ideen einbringen, ja, und haben auch noch ein bisschen erweitern können. Also insofern.
Bei der Gelegenheit der Hinweis auf, wenn eine Schule neu entsteht, auch wenn es eine für Pflegekräfte ist, haben wir eine schöne Folge mit der Manuela Schachtner, die sich auf jeden Fall zum Nachhören lohnt. Also Berufsfachschule 2015, das hast du gemacht auch bis zu deiner Rente, oder? 2022.
Ja.
Okay, also letzte Station im Berufsleben.
Quasi. Genau.
War dann wahrscheinlich auch nochmal spannend und gleichzeitig aber auch ein Zeitraum, wo man sagt, okay, das kann man überschauen auch irgendwie so.
Kann man überschauen. War unheimlich viel Pionierarbeit, war unheimlich viel Arbeit auch mit den Kolleginnen und Kollegen der anderen Schulen zusammen, inhaltlich ständig nachzubessern, neu zu überlegen, sich zu entwickeln. Und ich glaube, in der Zeit hat sich auch der Beruf deutlich weiterentwickelt. Und ich fand das ganz interessant. Ich habe das so im Nachhinein, habe ich dann so gesehen. Ja, meine Aufgabe war es, die Schule zu gründen. Und als sie dann gelaufen ist, war die Aufgabe des nächsten Leiters da, das war ein guter Schnitt. Der Kollege, der das dann übernommen hat, der hat die jetzt dann weiterentwickelt und hat die, also ja, in die Hand genommen. Und das fand ich toll. Also genau so sollte es eigentlich sein, ja.
Vielleicht an der Stelle mit dem beruflichen Kontext, so wie du es jetzt beschreibst, also hast du ja dann aufgehört, ist es schwer, da loszulassen und dann genau, da kommt jetzt jemand Neues, der entwickelt es weiter, ist es schwer oder ist es leicht, da loszulassen und auch zuzulassen, dass der Mensch das anders macht irgendwie?
Nee, das ist mir noch nie schwer gefallen. Also das fand ich ganz, ganz wichtig, immer loszulassen. Ich habe auch wie ich als Bezirksbereitschaftsleiter nach der zweiten Wahlperiode aufgehört habe, auch wegen der Schule, habe ich gesagt, ist gut jetzt. Also ich habe nie irgendwie dann noch du könntest ja dann als stellvertretender Bezirksbereitschaftsleiter, nee, das wollte ich nicht, weil mach einen Cut. Die Jungen oder die Neuen werden ihre Arbeit genauso lösen, wie ich sie gelöst habe, nämlich mit Fehlern, mit Erfolgen, mit Misserfolgen. Und die machen das gut. Und wenn sie mich fragen wollen, dann dürfen sie das gerne tun. Aber ansonsten, ich dränge mich da nicht auf. Und so war es auch hier. Ich habe gesagt, ich freue mich, dass ich jemanden finden konnte, Personalentwicklung, der diese Aufgabe übernommen hat. Und es ist mir nicht schwer gefallen, da auszusteigen und zu sagen, alles gut, lassen wir jetzt einfach mal ruhen.
Ich habe mich gefragt, weil du hast ja viele Dinge sehr, sehr lange auch gemacht und letztlich hast du ja gerade durch diesen Schulkontext vielleicht auch nochmal, du hast ja immer auch mit viel jüngeren Generationen auch zu tun gehabt.
Ja.
Und da gibt es ja Theorien, was die Generationen da so auszeichnet und wie man da Rücksicht nehmen muss und was weiß ich. Wie war das für dich eben, vielleicht bleibt man da jung, wenn man quasi immer mit jüngeren Generationen zu tun hat oder wenn man auch so eine Übergabe macht oder ist es eher so, naja, jeder hat halt seine Rahmenbedingungen und das ist eher was überhaupt keinen großen Unterschied macht. Also welche Rolle spielt das Generationenthema in deiner Arbeit da?
Wenn du so fragst, ich hätte jetzt mal aus dem Bauch raus gesagt, eigentlich gar keins. Mhm. Ich glaube, dass das manchmal überbewertet wird. Hat es mich jung gehalten? Ja, das hat es natürlich, weil ich ständig gefordert worden bin und die jungen Leute auch heute andere Forderungen stellen, als wir es damals gemacht haben. Oder vielleicht kommt es einmal auch nur so vor.
Ja, aber vielleicht an dem harten Beispiel, also du hast in den 90ern hast du Rettungsassistenten ausgebildet Und in den 2010er Jahren hast du NotfallsanitäterInnen ausgebildet, wobei du wahrscheinlich selber jetzt gar nicht nur wahnsinnig viel unterrichtet hast, aber und vermutlich waren das ja trotzdem andere, also aus verschiedenen Gründen waren das unterschiedliche Personengruppen. Mhm. Spielt das für dich eine Rolle? Nee. Stellst dich halt drauf ein.
Fertig. Da stelle ich mich drauf ein, ja. Oder da muss man sich drauf einstellen. Denke ich, ist so ein, also ich musste mich drauf einstellen, ich habe mich drauf eingestellt. Es war interessant. Es ist, was eher ein Problem war, war umzuswitchen von einem Seminarleiter zu einer Lehrkraft. Das ist das eine. Nun war ich die Lehrkraft gewöhnt, insofern ist das relativ gut gegangen.
Was ist der Unterschied?
Der Unterschied ist, bei den Seminarleitern ist mehr die Seminargruppe gefragt. Also da bin ich mehr als Moderator gefragt. Hier bin ich aber auch als Wissensvermittler und auch als Lehrkraft gefordert.
Okay.
Das war also mir nicht unbekannt. Was ich aber noch spannender fand, das war die Tatsache, dass ich jetzt nicht mehr Lehrkraft nur war, sondern noch die Rolle des Schulleiters damit hatte. Das heißt,
das ist auch nochmal ganz was anderes natürlich.
Wir gehen mal zum Schulleiter und das war dann schon immer irgendwie
Eskalation irgendwie.
Genau, so mit dieser Idee behaftet. Das fand ich hochinteressant, das zu merken auch, dass manchmal die Schüler dann doch nicht zu mir gekommen sind, sondern mal lieber zum Lehrer gegangen sind. Ne? Wobei ich eigentlich mir schon in Anspruch nehme, dass wir ein gutes Verhältnis hatten zueinander, auch wenn manchmal die Fetzen geflogen sind. Also gerade am Anfang war es unheimlich schwierig.
Weil da die Rahmenbedingungen wahrscheinlich nicht so richtig klar waren, oder?
Überhaupt nicht. Okay. Also die erste Klasse war ganz, ganz schwierig. Es war schwierig, erst einmal Lehrer zu finden, Lehrkräfte zu finden. Wir haben viel selber unterrichtet, haben aber gleichzeitig auch administrative Aufgaben gehabt. Also es war sehr, sehr, sehr gespannt und es war alles neu. War ja kein ausgetretener Pfad. Und da war ich dann schon öfters mal auch gefragt als Konfliktschlichter, aber auch als jemand, der Grenzen aufzeigt, der versucht, auf der einen Seite Menschen mitzunehmen in einen Veränderungsprozess, auf der anderen Seite aber auch die Aufgabe gehabt hat, nicht nur Moderator zu sein, sondern auch Leitungskraft, also tatsächlich Dinge zu manifestieren und zu klarzustellen.
Aber da würde ich jetzt mal, also Hypothese, an einer öffentlichen Schule, die durchschnittliche Lehrkraft, die irgendwann zur Schulleitung wird, ist darauf schlechter vorbereitet, als du das warst, wäre meine Hypothese. Das
kann ich nicht beurteilen, weil ich den Werdegang der Lehrkraft zum Schulleiter in ihren Rollen, das spüre ich nicht. Das glaube ich, müssen andere beurteilen.
Letzte Überschrift quasi. Wir springen aber nochmal ins Ehrenamt eigentlich, oder man weiß es nicht so genau, es hat so Schnittmengen. Und zwar, ich habe 2013 gelesen, bin ich mir hundertprozentig sicher, müsstest du mal gerade einordnen. Und zwar bist du ja quasi der Vater, Initiator, weiß ich auch nicht, Geburtshelfer vom Team Bayern gewesen.
Ja.
2013 kann das sein?
Ja.
Ja. Erzähl mal kurz, was ist ein Team Bayern?
Das ist eine komplexe Aufgabe, wie viel Zeit haben wir? Nein, was ist das Team Bayern? Das Team Bayern ist zunächst einmal einfach eine, das muss man einfach auch ganz klar sagen, weil das ist wirklich eine tolle Sache. Das Team Bayern ist eigentlich eine Idee des österreichischen Roten Kreuzes und zwar im Sinne des Team Österreich. Und ich kann es gar nicht mehr sagen, was der Initialpunkt war, wo ich dann gesagt habe, wie ich da drauf gekommen bin. Auf jeden Fall habe ich irgendwann die Idee gelesen, die das Team Österreich hat, nämlich ungebundene Helfer, Helferinnen und Helfer, die Interesse haben in bestimmten Situationen, in Katastrophensituationen oder in Notsituationen zu helfen, unentgeltlich, freiwillig. Und das ist jetzt wichtig, ohne in einem Verband zu sein, ohne in einem rettungsdienstlichen, feuerwehrtechnischen oder sonstigen Verband zu sein, sondern tatsächlich von null auf das einfach freiwillig tun möchten. Solche Menschen nicht nur zu dulden, sondern ganz im Gegenteil, sie zu führen und ihnen eine Struktur zu geben, ohne ihnen eine Struktur zu geben. Das war die Idee, die fand ich ungeheuer faszinierend. Zu sagen, wir tun einen Helferkreis auf, den wir alarmieren können, mit dem wir Kontakt halten, mit dem wir kommunizieren, der eben genau das erfüllt eigentlich, was die Menschen heute immer weniger wollen sich festlegen.
Genau, also die quasi, also es sind Menschen, die sind grundsätzlich bereit, was zu tun, wenn es drauf ankommt. Also genau. Jetzt gibt es was zu tun, genau. Jetzt bin ich da.
Ja.
Aber jetzt gibt es gerade nichts zu tun. Nee, dann behellige mich auch nicht mit irgendwie Organisations- und Vereinsmeier-Quatsch, genau. Sondern ich komme, wenn du mich brauchst. Und ansonsten bin ich quasi...
Dann gehe ich heim und genau. Die Sache ist für mich erledigt.
Stimmt vielleicht insofern nicht ganz, weil das Team Österreich ja zum Beispiel schon auch schafft, dass die im Alltag mit so Tafelaufgaben und weiß der Geier was nicht alles beschäftigen.
Kommt noch, ja.
Genau. Aber also und das war diese Thematik zu sagen, ich habe Leute, die haben erstmal nichts mit dem Roten Kreuz zu tun, aber ja. Wenn es drauf ankommt, dann kann ich die mir holen und damit das klappt, registrieren die sich und sagen auch schon mal, was sie gut können oder wollen und so.
Genau.
Jetzt ist ja das heute eine alte Kamelle, weil zum einen gibt, weiß ich nicht, jedenfalls einige Landesverbände, die das auch gemacht haben und es gibt gefühlt 97 Forschungsprojekte mit 1000 Aktenmetern Forschungsergebnissen, bla bla bla, warum das irgendwie sinnvoll und hilfreich und so weiter ist. Aber 2013 war das jetzt wahrscheinlich nicht ganz neu, kann ja nicht, weil gab es in Österreich schon, aber jetzt in Deutschland waren jetzt noch nicht so viele Strukturen dazu da. Das heißt, ich würde sagen, du warst da schon Pionier. Warst du da noch Bezirksbereitschaftsleiter?
Ja.
So, warum ist es die Aufgabe vom Bezirksbereitschaftsleiter in Unterfranken, sich damit zu beschäftigen?
Ich weiß nicht, ob das Aufgabe des Bezirksbereitschaftsleiters in Unterfranken war. Es ist heute eine Aufgabe, denke ich, mit der sich Leitungskräfte und auch Führungskräfte, und jetzt kommen wir da wieder in die Schnittmenge rein, ne? Gedanken machen müssen. Wir werden in Zukunft auch immer mehr mit Menschen zu tun haben, die weder die Zeit noch die Muße noch die Geduld, was weiß ich, haben, noch die Lust haben, sich auf an eine Organisation dauerhaft zu binden, sondern diese Idee, die du ja auch vorhin richtig formuliert hast, ich komme, wenn ich gebraucht werde und ich gehe, wenn ich nicht mehr gebraucht werde, ist ja definitiv eine Herausforderung an das klassische Ehrenamt in den Verbänden, in den Vereinen. Also der Dinosaurier, der 55 Jahre beim Roten Kreuz arbeitet, der wird weniger. Ja, das ist, muss man einfach sehen und ist auch nicht schlimm. Es gibt die anderen, die gibt es ja noch, aber es gibt sie nicht mehr in dieser Vielzahl. Wir müssen uns was Neues überlegen. Und das Team Österreich hat da eine Möglichkeit gefunden, das zu tun. Und das, glaube ich, ist unabhängig von Unterfranken. Mich hat dies so fasziniert, einfach deswegen, weil es eine Führungs- und Leitungsaufgabe ist, dass ich gesagt habe, das müssen wir doch mal probieren, ob wir das nicht auch hinkriegen.
Ja, man könnte auch sagen, es war wieder eine Frage der Organisationsentwicklung eigentlich, zu sagen, hey, ja, wie verhalten wir uns da dazu? So, aber das heißt, was war da deine Rolle oder welche Ressourcen gab es da dafür? Du hast einfach mal gesagt, jetzt fangen wir halt mal an. Oder wie ging das?
So ist es, ja. Ich habe dann mit dem Reinhold Dietsch, unserem Bezirksgeschäftsführer, geredet, der, wie gesagt, mir da auch Freiheiten gelassen hat und der gesagt hat, komm her, das machen wir. Wir machen mal zunächst einmal, das muss man vielleicht sagen, muss man vorausschicken. Es gab in Deutschland nur einen Verband, der das auch hatte, aber nur rudimentär, das Team Mecklenburg-Vorpommern. Mit denen hatten wir auch Kontakt gehabt, war auch ein ganz interessanter Kontakt, der uns auch viel erstmal schon Ideen vermittelt hat, wie wir das hier in Deutschland umsetzen könnten. Und wir haben dann gesagt, wir machen mal einen deutschlandweiten Aufruf. Wir machen mal eine Kick-Off-Veranstaltung für das Team Bayern in der Residenz in Würzburg. Reinhold Dietsch hat das organisiert, hat das gemacht. Und wir hatten da eine ganze Reihe. Es hört sich jetzt so unheimlich leicht und unproblematisch an. So ganz leicht und unproblematisch war es nicht, weil das DRK schon ein bisschen die eine Augenbraue nach oben gezogen hat. Wie kommt ein Bezirksverband in Bayern dazu, eine deutschlandweite Symposium oder wie man immer nennen will, eine Veranstaltung zu organisieren? Das war schon was Neues. Der Dr. Richard kam damals dazu, aber am Ende hat keiner zu seinem Problem geführt und hat sich gut da eingebracht auch nochmal als damaliger Leiter der Nationalen Hilfsgesellschaft oder beziehungsweise ja. Und der natürlich direkt involviert war. Und der hat sich, also der hat das also auch gut aufgenommen und hat das auch gut begleitet dann. Und da kamen tatsächlich, ich glaube, 27 Teilnehmer aus ganz Deutschland zusammen und haben Interesse bekundet. Wir hatten damals.
Aber aus dem Rotkreuz-Kontext oder?
Aus dem Rotkreuz-Kontext. Okay. Und wir haben damals den Bundesrettungskommandanten des österreichischen Roten Kreuzes, was ich schon als Titel fantastisch finde.
Ja, absolut.
der Gary Feudig, den, ein Mensch, den ich unheimlich schätze, den ich unheimlich wertgeschätzt habe, weil er ein Visionär ist. Meiner Ansicht nach, ich glaube, das ist ein unheimlich kreativer Mensch. Und der hat ein Referat darüber gehalten, was das Team Österreich ist und wie das Team Österreich aufgebaut ist und hat uns sehr geholfen beim Aufbau. Mhm. Gute Idee, aber wie gehen wir da dran? Müssen wir nicht alle Fehler nochmal machen?
Ja, gleich am Anfang hätten wir ja diskutieren können, müssen das eigentlich die Landesverbände machen oder wenn das sagt Team Österreich, dann ist das halt Team Deutschland. Vielleicht kann man überlegen, ob das ein, also aufgrund der, also ob es ein guter Name ist, aber jedenfalls könnte man auf Bundesebene genauso machen. War das auch eine Diskussion?
Ja, das war eine Diskussion. Wir haben uns dagegen entschieden, erst einmal, weil wir gesagt haben, wenn wir, das war übrigens schon der erste Beitrag, den wir geleistet haben zum Entbürokratisieren, weil wir gesagt haben, wenn wir das jetzt machen, das gibt so viele Diskussionen, das zerredet sich. Und haben es einfach gemacht. Und haben einfach gesagt, wir laden die jetzt ein und wer kommt, kommt und wer nicht kommt, kommt eben nicht. Aber es waren ganz viele da und es waren wichtige Leute da. Und ich glaube, dass das eine Initialzündung, auch Kollegen von Mecklenburg-Vorpommern waren da, haben auch Referat gehalten darüber, wie aus ihrer Sicht das ist. Und wir hatten da schon dann die Idee, dass wir das weitermachen würden. Und da hat uns der Gary Feudig in der Tat unheimlich geholfen. Später war es der Franz Jelinek, der uns ungemein geholfen hat und unheimlich viel getan hat, dass wir nicht die gleichen Fehler nochmal machen, die sie schon gemacht hatten. Aha. Der hat ja übrigens einen Satz geprägt, den würde ich gerne hier loswerden, der Gary Feudig, den werde ich nie vergessen, weil er unheimlich gut ist. Er hat immer gesagt, wisst ihr, sagt er, ihr Deutschen, immer ihr macht Pläne und plant und macht und wollt also ein hundertprozentiges Projekt auf die oder Produkt auf den Markt bringen. Er hat gesagt, das ist, machen wir in Österreich anders. Wir machen, wir überlegen was, wir machen dann was. Dann machen wir aus denen, dann ziehen wir aus dem, was wir gemacht haben, die Lehren, was ist, muss denn wieder noch verbessert werden und versuchen das im Lauf der Zeit, im Verlauf des Projektes weiter zu verbessern. Da hatte er überlegt zu viel. Mach doch einfach mal. Und das fand ich damals unheimlich spannend. Habe gesagt, das ist wahr, das ist richtig. Und da kam dann auch nochmal die Idee, jetzt machen wir einfach. Wir setzen das jetzt in die Welt und dann werden wir gucken, was passiert. Ob das überhaupt ankommt oder ob sich kein Mensch meldet, war im Gegenteil. Es haben ganz viele Leute sich gemeldet. Wir haben dann einen Medienpartner gesucht. Das war der Bayerische Rundfunk. Bayern 3 hat sich dann zur Verfügung gestellt als Medienpartner.
Das ist auch eine Parallele zu Österreich, wo das ja Ö3 macht, genau.
Genau, so ist es. Und haben auf diese Art und Weise dann auch eine Verbreitung gefunden. Und das hat also tatsächlich sich sehr, sehr gut angelassen.
So, sehr spannend an der Stelle. Also Gary Feudig habe ich auch tatsächlich mal treffen dürfen bei einem irgendwie seltsamen Forschungsprojekt, wo wir mal einen Workshop gemeinsam gemacht haben und, weil du den Johannes Richard erwähnt hast, damals eben Leiter Nationale Hilfsgesellschaft im Generalsekretariat, mit dem gibt es eine sehr schöne Podcast-Folge zum Thema Sonderstellung des Deutschen Roten Kreuzes. Mhm. Kann ich sehr allen ans Herz legen. Ist ein Genuss und ein Gewinn.
Mhm.
So, jetzt wart ihr relativ früh. Ich dachte sogar, Mecklenburg-Vorpommern wäre noch danach gewesen, aber das heißt, die waren vor den Bayern.
Die waren vorher, okay. Ein halbes Jahr ungefähr.
So, also die Idee ist, Medienpartner, man macht da aufmerksam, Leute können sich da registrieren und dann kann man gucken, wenn man die mal braucht, dass man die dann holt. Nochmal die Frage, also du hast ja das dann vermutlich, also es ist in Unterfranken begonnen, aber du hast ja vermutlich das dann so ein bisschen dem Landesverband so untergeschoben und die waren aber großzügig und haben da wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel Ressourcen dafür geben müssen, deswegen war das für die auch okay. Aber das heißt so richtig, ich glaube, die Idee war ja dann, das konnte man irgendwie anfordern. Ich glaube, dass, wenn man es angefordert hat, dann landete das bei einer Telefonzentrale vom Bezirksverband in Unterfranken. Und dann, was passiert denn dann? Also wenn wirklich die jemand braucht, wie geht das? Wer kümmert sich dann darum, dass die Leute dann auch zum Einsatz kommen?
Also das war eigentlich ich. Es war tatsächlich so, dass wir mit den Kreisverbänden zusammengearbeitet haben. Das hat sich am Anfang sehr, sehr schwierig angelassen. Da war gar keine Idee dazu da, was man mit solchen ungebundenen Helfern machen soll. Ganz ehrlich war da eher so die Idee da, können wir die irgendwie vermeiden? Und wir haben halt gesagt, nee, die könnt ihr nicht vermeiden. Die könnt ihr nicht vermeiden.
Sowieso.
Die kommen. Da könnt ihr machen, was ihr wollt. Die kommen. Jetzt gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder ihr lasst sie dann irgendwo im Regen stehen, was der Hilfestellung nicht angemessen ist. Und zum Zweiten was auch keine guten Schlagzeilen gibt.
Ja, oder noch einen Schritt weiter. Also das ist ja das, genau, die kommen sowieso. Und dann gibt es entweder eine Mittlerorganisation, die sich darum kümmert. Das kann jetzt mit dem Team Bayern zum Beispiel das Rote Kreuz sein. Das kann aber natürlich auch jemand anders tun.
Ja.
Und das war ja schon, glaube ich, immer das Ziel, das nicht zu sehr zu verbinden mit dem Roten Kreuz. Also die Leute
ganz wichtig,
sind willkommen, wie auch immer. Aber es ist nicht so im Sinne von, in Wirklichkeit werben wir damit Leute fürs Rote Kreuz, sondern es ist wirklich eine Mittlerorganisation, die für diesen Fall eben diese Ressource organisiert. So.
Gut, dass du das sagst. Das ist unheimlich wichtig. Das ist unglaublich wichtig, dass das Rote Kreuz verstanden haben muss, hat es auch verstanden, dass das keine Werbeaktion ist, sondern wir sind die Träger einer, du hast es jetzt gesagt, Vermittlerorganisation, die sagt, wir haben so und so viele Menschen in der Pipeline, in unserer Datenbank, die bereit sind, was zu tun, und die können wir ortsnah und wenn notwendig auch kenntnisorientiert einsetzen, kompetenzorientiert einsetzen. Aber die haben mit dem Roten Kreuz erstmal nichts zu tun. Das Einzige ist, dass sie Rotkreuz-Mitglied werden für die Zeit, in der sie angefangen haben, von, was weiß ich, wenn sie von 12 Uhr bis 15 Uhr helfen würden, dann würden sie um 12 Uhr beginnen mit ihrer Mitgliedschaft und um 15 Uhr beenden. Warum?
Versicherungsgründe und so.
Genau.
Dass sie also auch ein ganz frühes Problem, warum das vielleicht schwierig ist und so, das war dadurch dann quasi gelöst.
Ja, genau. Ja.
Was waren denn dann Beispiele? Wann hat man das Team Bayern wirklich tatsächlich eingesetzt?
Oh, das Team Bayern war relativ schnell da. Es gab, also 2014 hatten wir die Kick-Off-Veranstaltung gehabt. 2016, genau. 2016, wir haben 2015 dann so eigentlich alles in trockenen Tüchern gehabt. 2016 kam diese Überschwemmung in Simbach am Inn. Wenn man sich da noch erinnert, da ist ein kleiner Bach über die Ufer getreten. Ich habe es selber gesehen, ich war zweimal unten. Ein winziger Bach, wirklich ein winziger Bach, der eine Spur der Verwüstung, die man sich nicht vorstellen kann, in diesem Ort verursacht hat. Da sind wir das nicht das erste Mal, aber das erste Mal tatsächlich in so einem Ernstfall. Also wir haben auch Organisationen unterstützt, wenn die Feuerwehren oder auch andere Hilfsorganisationen, wenn die Übungen gemacht haben, da haben wir auch gerne mal Leute eingeladen, haben gesagt, habt ihr Lust dazu hinzugehen. Das hat einmal ganz gut funktioniert. Aber das war dann so ein erster harter Einsatz, harscher Einsatz. Ich sag gleich noch was nun, ja genau. Also lassen wir das mal dabei. Das war der erste wirklich scharfe Einsatz, den wir hatten. Was haben wir gemacht? Vielleicht, was war los? Als dieser Bach über die Ufer getreten ist, hat sich relativ schnell eine Katastrophenorganisation, eine Katastrophenschutzorganisation in Simbach selber entwickelt.
Wie sich das gehört.
Wie sich das gehört. Gut gelaufen. Hatten erstaunlicherweise auch einen tollen Anlaufpunkt beim Bauhof dort in Simbach am Inn. Und das Erste, was passiert ist, es waren also 2000 Helfer, die gekommen sind, ohne dass sie in irgendeiner Weise organisiert waren, die Zufahrten zugeparkt haben. Das machen die ja nicht mit böser Absicht. Die wissen es halt nicht. Wo sollen sie es denn herwissen? Die zugeparkt worden sind, die mit was auch immer dagestanden haben und haben gesagt, ich helfe jetzt. Das hat die Katastrophenschutzorganisation dramatisch gestresst. Ja. Die wusste auch nicht, was soll sich was in einem Gebiet, in dem möglicherweise Stromkabel noch ins Wasser gehangen hat. Also das war ja alles ganz frisch. Da sind wir schon von unseren Leuten auch angeschossen worden. Ja, die gehen, fahren dahin. Und warum fahren wir nicht? Weil wir gerne wissen würden, haben würden, dass ihr morgen auch noch lebt. Das ist Gefahrensituation. Das ist nichts für Laien. Da müssen die Fachkräfte ran. Und das war eigentlich auch ganz gut zu vermitteln. Genau. Und was haben wir da gemacht? Wir haben also gewartet, bis die uns alarmiert haben. Das haben die nach 2 Tagen auch getan. Haben gesagt, wir könnten jetzt Helfer zum Aufräumen gebrauchen.
Aber das heißt, das ist so richtig Klischee, Schaufel, Dreck.
Schaufel, Dreck, Gummistiefel. Also es gibt da Fotos davon, das ist unglaublich. Also ein Foto, das dieser Einsatz hat mich ungemein geprägt. Es war also ein Einsatz, den ich spannend bis zum Ende gefunden habe. Wir haben da tatsächlich über 200 Helferinnen und Helfer über 4 Wochen immer wieder vermittelt und haben geguckt, dass neue Leute gekommen sind, andere Leute abgelöst worden sind. Wir hatten dann einen Kollegen, der da unten sozusagen die Einsatzleitung für Team Bayern übernommen hat und die so ein bisschen koordiniert hat. Das ist auch wichtig. Und die haben also Keller freigeschaufelt, Schlamm geschickt, Möbel rausgetragen, was weiß ich alles. Und das war eine Sache, die war hochinteressant, weil wir das erste Mal gesehen haben, wie sowas in Realität dann funktioniert. Ja, das war so der erste Einsatz, wo wir wirklich auch gezeigt haben, das Team Bayern kann was. Also da, die können auch über längere Zeit. Also das waren auch bei den Österreichern, die haben gesagt, na, toll, dass ihr das über 4 Wochen hingekriegt habt. Also, ja, finde ich auch. Ich fand es toll, dass die Leute so lange durchgehalten haben.
Aber das heißt, da sieht man ja schon, also zum einen, dass das eben eine Stärke hat wegen dieser Nahtstelle zu der, sagen wir mal, Krisenorganisation, die es halt so gibt, die Behörde, wo man dann sagt, okay, da kann jetzt nicht jeder einfach irgendwie kommen, sondern vielleicht ist es schlau, das irgendwie ein Stück zu steuern, mit allen Problemen, die da dranhängen, Gefahren, Versicherung, eben, dass der nicht an der falschen Stelle parkt und so weiter. Das gab es ja das Phänomen dann später im Ahrtal auch mit dem Helfershuttle, genau, zu sagen, okay, kommst mal woanders hin und dann fahren wir mit dem Bus da rein, dann gibt es den Ärger nicht. Und du hast schon gesagt, ein Schlüssel ist aber, dass dann eben jemand da ist, der sich um die kümmert. Also sprich, auch wieder vielleicht eine Art Nahtstelle, jemand, der versteht, wie dieser Einsatz funktioniert, ja, und der auch weiß, für was sind die jetzt da eingesetzt, wo sind die vielleicht auch, wo können die hin, wo sollen die eher nicht hin, keine Ahnung, brauchst du da 12 Leute oder 100, der vielleicht auch drauf schaut, ey, heute früh waren es noch 30, sind es heute Abend auch noch 30, genau. So. Das fällt ja nicht vom Himmel, aber das können eben zum Beispiel Leute sein aus den Hilfsorganisationen, die dann so eine Brücke bilden, und das ist ja wiederum vielleicht ein Link. Ich erlebe das schon, dass es sehr stark auch einsickert in die Ausbildung von Leitungs- und Führungskräften, aber auch von Helferinnen und Helfern, weil das ja diese Ressourcen, wie du gesagt hast, das sind Leute, die kommen dann, wenn es drauf ankommt, sonst haben die da keinen Bock drauf oder haben andere Verpflichtungen, was auch immer, jetzt ohne Wertung. Und das heißt, vielleicht ändert sich auch die Rolle von Helferinnen und Helfern im Sinne von, hey, da ist so viel Arbeit da, das schaffen wir nicht allein. Ich weiß, wie das geht grundsätzlich, aber ich kann das nicht alles machen, aber ich leite dann in dem Moment Leute an, die halt jetzt da sind und die auch Dinge tun, die jetzt nicht so schwer zu lernen sind. Und dann ist es gut. Und dann haben eigentlich alle Seiten profitiert.
Also das ist aber genau der Gedanke, der auch da ist, weil wir haben am Anfang ganz, ganz viele Ressentiments von den Kreisverbänden bekommen. Oh, das geht nicht und ihr nehmt uns die Arbeit weg und das ist doch nicht Aufgabe von Laien. Und wir haben da viel Arbeit geleistet. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Da bin ich noch nicht ganz so glücklich drüber gewesen, wie ich damals gegangen bin.
Genau, das wäre jetzt noch, wäre dann gleich noch eine Frage, was glaubst du, wo steht denn das heute? Wie weit verfolgst du das noch? Aber ich würde auch sagen, also das ist ja eben, es gibt kein Erkenntnisproblem. Ich habe schon gesagt, da gibt es 1000 Meter Forschung dazu. Ja. Das vielleicht noch kurz, wie weit hat dich diese Forschungsthematik da beschäftigt oder hast du gedacht, naja, ist wurscht, wir fangen jetzt mal an?
Das hat mich tatsächlich nur marginal erstmal beschäftigt, weil ich bin dann auch so jemand, ne? Männer brauchen keine Bauanleitung. Wir machen das mal. Ich habe mich dann schon auch, da ist der Uwe Kipnich zu benennen, der mich da auch unterstützt hat und mir auch Informationen gegeben hat, mich eingebunden hat bei ihm in seiner Arbeit, wissenschaftlichen Arbeit mit den Katastrophenschutzorganisationen. Also das war ein wichtiger Vermittler auch für das Team Bayern im Katastrophenschutz. Wir haben dann mit dem Leuten nochmal klargestellt, wir haben nicht die Ressourcen, so viele Menschen auf die Füße zu stellen. Und wir können auf der anderen Seite aber auch die Leute nicht auf ihrem abgesoffenen Keller sitzen lassen. Also ist es doch eine Aufgabe des Roten Kreuzes, zu helfen. Wie auch immer. Möglicherweise ist es nicht unbedingt die Aufgabe des Roten Kreuzes im Sinne des Kellerfreischaufens, aber auch das muss gemacht werden. So, und das hat am Anfang Schwierigkeiten nehmen, das ist keine Rotkreuzarbeit. Es gab ganz, ganz viele Ressentiments. Schön fand ich einen Einwurf. Naja, habe ich gesagt, wie sieht es denn aus? Meinst du nicht, dass jemand als Busfahrer, der jeden Tag 40 Kinder durch die Gegend schaukelt und nachmittags einen Verkaufsausflug organisiert, aber immer einen 12-Meter-Bus durch die Gegend schaukelt, dass er einen VW-Bus beim Roten Kreuz nicht fahren kann? Und da hat der Klaas hat gesagt, ja, das geht gar nicht.
Ja, auf keinen Fall. Nee, weil er hat den Zettel nicht.
Er sagt, ich denke, wir haben eine Katastrophe. Ja, und ach, ich denke, wir haben eine Katastrophensituation. Also irgendwo muss doch mal ein Grund gut sein. Also es geht doch um die Kompetenz. Also es war ganz, ganz schwierig. Insofern ist es so, dass wir dann gesagt haben, wir müssen mit den Kreisverbänden das nochmal irgendwie hinkriegen. Das haben wir aber in der Zeit, in der ich da war, nicht wirklich die Kuh ganz vom Eis gekriegt.
Ja, genau, also dieses Spannungsfeld, du hast das ja schon jetzt mehrfach angedeutet, das gibt es natürlich sozusagen, ja, wie verhält sich denn das zu den regulären Einsatzeinheiten und wie ist es, wenn die Leute da einfach kommen, wann sie wollen, ja, und gehen, wann sie wollen, aber unsere Helfer müssen da sich irgendwie spießig ausbilden lassen und sich an Schichtpläne halten.
Genau.
Und so. Ich habe das mehrfach erlebt. Das ist tatsächlich, glaube ich, auch schon eine Herausforderung im Alltag. Und gleichzeitig ist es aber so, wie du sagst, ich ändere das ja nicht, wie ich mich dazu stelle. Ist egal, das Phänomen gibt es auf jeden Fall. Und ich muss sagen, ich habe für mich, also es war, glaube ich, 2002 schon beim Elbehochwasser war das auch schon ein Thema, weniger vielleicht. Aber ich weiß dann gar nicht, ob in Passau war ich da 2013 oder 2015. Auf jeden Fall, das war mein Schlüsselmoment für die Spontanhelfer. Weil wir haben da in der, das ist die Dreiländerhalle jetzt da, irgendwie die Einsatzkräfte versorgt und haben dann in Schichten gearbeitet und so weiter. Und wir kamen halt dann irgendwann da auch hin. Und dann war also Nachtschicht und dann war die Botschaft, übrigens, du hast zu deiner Einsatzeinheit noch, weiß ich nicht, 15 Spontanhelfer. So.
Okay.
Und dann stellte sich einer vor, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, so, ja, also wir mussten herrichten fürs Frühstück alles. Und das haben wir halt nachts gemacht. So. Dann sage ich, ja, machen wir es so wie gestern, fragt er mich.
Ja.
Dann sage ich, du, ich war gestern noch nicht da. Kein Problem. Ich mach das schon. Pfeift, hier so Tische hinstellen da, wir Schürzen anziehen, Hände waschen, gell, so geht's gar nicht und so weiter. Und ihr macht's, ja, ist eh klar, gerne Nutella hier und so und Ding und so. Und dann haben wir das angeschaut und haben gedacht, ja, ich kann jetzt da nicht viel dazu beitragen. Und der Rotkreuzer in mir hat natürlich schon drüber nachgedacht, oh, braucht er jetzt eine Infektionsschutzbelehrung und hat er die vielleicht? Und was sollte man noch denken und so? Und haben wir gedacht, naja, aber meinem Schluss schmieren wir da Semmeln und es hilft ja nichts, weil wenn die nicht schmieren, schmiert die halt keiner. So, und dann stand ich halt da und es war halt nachts im Weißen Teufel. Irgendwann kommt der zu mir und schaut mich an. Mensch, du schaust aber müde aus hier. Ich habe dir mal einen Red Bull mitgebracht. Setz dich mal hin, dass dir hier nicht so schlecht geht und so. Und dann haben wir so Rollen vertauscht. Irgendwie, was ist jetzt?
Ja.
Und ich glaube, dass das natürlich die Identitätskrise einer, ja, Führungskraft im Katastrophenschutz, ja, auslösen kann. Aber ich habe mir nur gedacht, ja, also läuft. Ich kann da jetzt nichts besser machen, sondern das, ja, ist einfach gut so, wie es ist. Und das Phänomen, glaube ich, also vielleicht auch, wenn man das mal positiv erlebt hat, dann ist das ja vielleicht auch was, was man besser unterbringt. Und trotzdem glaube ich, dass eine Herausforderung ist, je größer und je länger sowas andauert, desto komplexer wird es und desto wichtiger ist es aber, das eben vorzudenken und, ja, nicht erst in dem Moment, ja, zu machen. Das könnte ja sowas sein, was vielleicht für die Teamstrukturen spricht. Gleichzeitig, das wäre die Frage, ob du das ein bisschen einschätzen kannst. Also vielleicht einmal, ja, wie steht es denn ums Team Bayern heute? Und so damit impliziert, haben sich diese Teamstrukturen eigentlich schon überholt? Ist man da jetzt noch einen Schritt weiter, weil man sagt, das passiert jetzt noch mehr ad hoc oder so?
Also da zwei Dinge dazu. Du hast 2015 erwähnt, das war der eigentliche erste Einsatz, den wir hatten. Da gab es Team Bayern offiziell noch nicht. Das ist erst nachmittags gegründet worden, um es jetzt mal tatsächlich so zu sagen. Wir hatten dann nach diesem Hochwasser am Montag ein Telefonat mit dem Bayern 3, mit dem Thomas Linke-Weise, der damals der Programmdirektor war. Und er hat gesagt, da müssen wir was machen. Müssen wir was machen, das geht nicht, denen müssen wir helfen, das ist doch was für uns. Dann habe ich gesagt, genau das habe ich mir auch gedacht, schön, dass Sie anrufen. Und dann haben wir uns überlegt, was können wir tun. Und dann haben wir ernsthaft den Bezirksverband wirklich über eine Woche lang platt gemacht. Unseren Bezirksverband, böse Zungen behaupten, das hätte keiner gemerkt, aber das würde ich jetzt mal so nicht stehen lassen. Also es war, der lange Rede, kurzer Sinn, es war so, dass wir tatsächlich eine Telefonzentrale eingerichtet haben. Wir haben also tatsächlich mit den Kolleginnen und Kollegen hauptamtlich von der Bezirksgeschäftsstelle haben wir Hilfsangebote und Hilfsanfragen miteinander und versucht zusammenzubringen. Das kannst du dir nicht vorstellen, das war der Wahnsinn. Wir haben geschafft, wie die Weltmeister. Es war unglaublich, was da an Hilfsbereitschaft da war. Da stand einer da, der hat gesagt, ich habe mein LKW, ich habe ein Bauunternehmen, ich habe der LKW läuft gerade warm, der Bagger steht schon auf dem Tieflader. Wo soll ich hin?
Genau,
wo muss ich hin? Also das war gigantisch, ne? Das war wirklich gigantisch. Und das, was du vorhin gesagt hast, war da auch so ein Thema. Das war ein ganz großes Thema. Ja, wie ist denn das? Die haben ja, wenn die das austeilen sollen, Semmeln austeilen sollen, dann brauchen die ja eine Infektionsschutzbelehrung. Da brauchen die ja, ne, das müssen wir ja irgendwie. Habe ich gesagt, genau, der Mann ist der ist Bedienung in einem Laden, in einem Gasthaus. Ich habe das Gefühl, dass der dir mehr über die Infektionsschutzbelehrung erzählen kann als zu ihm. Also mach dich nicht verrückt, das ist okay. Und mal ganz ehrlich, wenn es notwendig ist, stelle ich eine Schulhalle voll Leute und lasse einen Mediziner einen Vortrag dazu halten und damit ist die Sache gut. Wenn es denn das braucht, aber zum Ausgeben von Semmel, es ist eine Katastrophensituation, es ist nicht eine alltägliche Geschichte. Also es war sehr, sehr schwierig am Anfang zu verbinden. Und das war der erste Einsatz, wo wir gesagt haben, du lieber Gott, wie kriegen wir das denn hin? Und uns da auch ausmalen konnten, wie gut es sein würde, wenn wir schon vorher Leute hätten, die sich registrieren lassen. Das war so der Zündfunke. Also das war ganz verrückt. Und heute, wie sieht es aus? Ich weiß, ich kann es dir nicht genau sagen. Wir haben ja dann 2022 das erste Projekt mit Team, weil du das auch vorhin gesagt hast, Team Österreich macht mehr Dinge. Wir haben den Lebensretter dann mit übernommen und haben, das war die letzte Aufgabe, die ich noch mit übernommen habe, den Team Bayern Lebensretter initiiert, ausgebildet und dann eingesetzt in Bayreuth. Da hat sich der Landkreis, der Kreisverband Bayreuth und die Leitstelle sehr darum bemüht und haben das auch super gut gemacht.
Genau, Team Bayern Lebensretter, das bedeutet, da geht es eigentlich um was anderes. Das sind quasi Menschen, die sich registrieren lassen und die dann in Echtzeit bei Notfällen, wo das hilfreich ist, quasi auf Basis von ihren Positionsdaten alarmiert werden, um zu sagen, hey, da ist eine Wiederbelebung in deiner Nähe, magst du da nicht schnell hinlangen und das tun? Also das, was jetzt tatsächlich in immer mehr Rettungsdienstbereichen auch von verschiedenen Anbietern kommt und das kann quasi auch irgendwie mit Team Bayern gelöst werden.
Das kann mit Team Bayern, jetzt vor kurzem ist Würzburg an den Start gegangen mit Team Bayern. Das ist ein absolut tolles System. Also du hast es ja schon gesagt. Das heißt, du wirst tatsächlich möglicherweise in einer Stadt angerufen. 200 Meter links von dir findet gerade eine Reanimation statt oder beziehungsweise haben wir einen Notfall gemeldet bekommen. Kannst du da mal nachgucken?
Genau, aber das ist ja schon dasselbe zu sagen, okay, die Leute, das sind vermutlich schon Leute, die irgendwie einen Bezug zur Ersten Hilfe haben, aber sagen wir mal, das sind ja Leute, die wollen jetzt nicht behelligt werden im Alltag mit irgendwelchem Quatsch, sondern jetzt kommt es drauf an, jetzt helfe ich da. Das könnte so die Gemeinsamkeit sein mit dem ursprünglichen Team Bayern-Gedanken, aber ist ja schon was anderes, weil da geht es ja tatsächlich um Erste Hilfe, Notfallmedizin und bei dem anderen kann es ja um alles Mögliche gehen. Also du hast schon gesagt, der kommt mit seinem Bagger, der hat was ich, der kann eine tolle Sprache sprechen, der ist besonders talentiert mit Gummistiefeln und Schaufel, was weiß ich.
Ja.
Also das sind ja schon verschiedene Dinge.
Man darf es bloß nicht überschätzen. Wir haben mal gesagt, wenn wir es nicht schaffen, dass Leute bei einer Reanimation tätig werden, dann müssen wir uns überdenken, ob unsere Erste-Hilfe-Kurse sinnvoll sind. Mhm. Es gibt viele Anbieter, die das machen nur mit medizinischer Vorbildung, medizinischer Sanitätsausbildung oder keine Ahnung. Ne? Also da gibt es die verschiedensten Modelle. Ich verstehe das auch, kann das gut nachvollziehen. Wir haben gesagt, nee. Der Erste-Hilfe-Kurs muss da reichen.
Es hat die Abwägung quasi, das eine ist, setze ich auf die Qualität, bei dem anderen setze ich auf, Hauptsache es ist schnell jemand da, der was tut.
Geschwindigkeit. Mhm. Und das hat sich in der Tat, ich kenne die Zahlen jetzt nicht mehr auswendig, aber wir haben das dann in Österreich mal abgefragt und die Österreicher haben damit extrem gute Ergebnisse erzielt und haben uns bei dem Aufbau wieder unheimlich geholfen.
Machen die das in Österreich bundesweit?
Ja.
Okay, krass.
Bin jetzt als Job, da muss ich jetzt vorsichtig sein, bundesweit nicht, aber mit einem hohen Verbreitungsgrad.
Okay, ja gut, aber das ist natürlich auch wieder eine Synergie, wenn man sagt, die haben bundesweit das Team Österreich ausgerollt. Das sind natürlich die Synergien zu sagen, hey übrigens, ich hätte dann noch eine Idee. Das sind halt einfacher, als wenn ich das eben zum Beispiel landesverbandsweise machen muss.
Das ist so, ja.
Okay, spannend. Hast du heute noch irgendeinen Bezug zu den Team Bayern-Themen oder ist das auch so, dass du sagst, nee, das ist jetzt weg, das glaube ich ist jetzt bei der Landesgeschäftsstelle irgendwie
im Moment verortet pausiert als Thema? Pausiert das und ist bei der Landesgeschäftsstelle im Oktober wird das wieder ein bisschen mit pushen. Ich glaube, das wird auch dem Kollegen von der sozialen Arbeit unter die Arme greifen. Das ist ja kein kleines Projekt. Er hat ja auch
andere Aufgaben.
Also insofern denke ich, dass es eine gute Synergie geben wird. Es hat sich so ganz gut abgezeichnet. Und ich hoffe, dass es da jetzt weitergeht. Ich glaube, es ist wichtig, als Rotes Kreuz zu erkennen, dass in den Team Bayern in der momentanen geopolitischen Lage und in der momentanen Weltsituation oder in der europäischen Situation, dass da etwas passieren muss, und was Resilienz der Bevölkerung anbelangt. Und ich glaube, da könnte das Team Bayern innerhalb der jetzigen Strukturen, aber auch innerhalb von neuen Strukturen oder innerhalb von neuen Ideen mit neuen Aufgaben behaftet, eine ganze Reihe von wichtigen Dingen leisten. Es sollte sich das Rote Kreuz nicht unbedingt aus dem aus den Händen nehmen lassen.
Genau, also sowohl quasi als potenzielle Ressource, aber schon auch, weil das dazu führt, dass die Leute, die sich da registriert haben, vielleicht schon mal vorher drüber nachdenken.
Ganz genau.
Was mache ich denn da? Vielleicht sogar schon mal sich informieren und so.
Ja, ganz genau.
Ja,
und man kann sich da ja ganz viel überlegen. Man kann sich ja da überlegen, gibt man den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Team Bayerns für bestimmte Aufgaben eine kleine Schulung im Sinne eines Online-Lernens. Wäre ja eine interessante Idee.
Ich glaube, da gibt es auf YouTube gibt's da spektakuläre Videos mit einem gewissen Raimund H., der da auf jeden Fall Grundlagen vermittelt. Und ich kann mich erinnern, du hast ja mal auch Multiplikatoren in den Kreisverbänden gesucht, die darüber was erzählen. Ich habe das mit einem sehr geschätzten Kollegen von mir damals natürlich sehr pflichtbewusst haben wir das gemacht, haben wir da in deinem Sinne hoffentlich Leute vorbereitet.
Ja.
Das heißt aber auch, was war da konkret? Also es ist schon so, da kamen halt auch, also da hat man auch real Leute gefunden, die das interessiert hat. Also man sieht schon, dass es den Bedarf grundsätzlich gibt. Und wie gesagt, die YouTube-Videos, ich weiß nicht, die sind wahrscheinlich jetzt sind nicht mehr ganz frisch, aber vermutlich haben sie den Grund, im Grunde ihre Aktualität nicht verloren.
Nein, haben sie sicherlich nicht. und ja, das ist ja auch ein Bereich, in dem wir gut zusammengearbeitet haben. Der Kreisverband München hat da wirklich sehr unterstützt. Das war super gut, ja.
Ich weiß auch, wo die Westen liegen für den Fall, dass wir mal Team Bayern HelferInnen an den Einsatzort bringen. Also es wäre grundsätzlich, wobei jetzt, nachdem der Volker jetzt im Ruhestand ist, muss man das auf jeden Fall frisch halten, im Memo an mich, den Nachfolger briefen, dass das nicht untergeht. In deiner Rotkreuz-Biografie, Team Bayern, Stellenwert, war was Besonderes? Oder?
Ja, war was Besonderes, definitiv. Also das war was Besonderes und es ist auch noch was Besonderes. Und du hast vorhin gesagt, der Vater des Teams Bayern, weiß ich nicht, aber es war sicherlich so jemand, dass ich habe da sozusagen dem Karren einen Tritt gegeben, der ist ins Rollen gekommen. Und der ist, glaube ich, gar nicht schlecht ins Rollen gekommen, auch wenn ich mir mehr gewünscht hätte. Für mich ist es schade, dass wir in dieser momentanen Zeit eben, wie gesagt, das Team Bayern nicht mehr nutzen und nicht mehr Möglichkeiten bieten, aktiv zu werden, weil darauf warten die natürlich auch, die Kolleginnen und Kollegen, die da tätig sind und sagen, ich will ja. Und wir haben mal den Satz geprägt, solange ihr von uns nichts hört,
ist alles in Ordnung.
Deutschland gut. Wenn ihr was von uns hört, hat es irgendeinen tieferen Sinn und es ist nicht, das verstehen die Leute auch, aber ihnen die Möglichkeit geben, tätig zu werden. Und ich glaube, das brauchen wir tatsächlich in unserer gegenwärtigen Situation. Nochmal den Begriff Resilienz aufzubauen innerhalb der Bevölkerung. Das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Und da kann das Team Bayern eine ganze Reihe von Dingen leisten und kann da tätig werden.
Im Kontext Resilienz oder Selbsthilfefähigkeit der Bevölkerung steht eine Podcast-Folge unmittelbar bevor. Freut euch drauf, weil das auf jeden Fall ein wichtiges Thema ist, auch fürs Rote Kreuz eben. Würdest du sagen, hat sich dein Engagement im Roten Kreuz im Laufe der Zeit verändert? Oder waren es halt immer mal wieder andere Dinge? Oder hat sich das, wie soll ich sagen, grundlegend verändert, weil du weiser geworden bist oder weil...
Also ich wäre extrem glücklich, wenn ich weiser geworden wäre. Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Hat sich das dramatisch verändert? Nein, hat es, glaube ich, nicht. Weil ich glaube, dass diese Themen alle mit dem Roten Kreuz sehr intensiv verbunden sind. Ich bin jetzt hier so ein bisschen mit engagiert in der Flüchtlingshilfe. Und ich habe da auch mal, das habe ich schon früher mal gesagt, ich habe gesagt, Fremdenfeindlichkeit. Es hört sich blöd an, aber ich habe gesagt, das Rote Kreuz ist eigentlich prädestiniert für eine fremdenneutrale, also für eine Neutralität gegenüber Menschen, die aus anderen Ländern zu uns kommen. Wenn das Rote Kreuz nicht mit seinen Grundsätzen, wer dann? Und wenn ich dann höre, wir haben zum Thema, also Flüchtlingsarbeit ist unheimlich komplex. Aber das müssen doch unsere Mitglieder und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die müssen das doch mit der Flasche aufgesaugt haben. Das ist ein Urthema des BRK natürlich auch, sondern des Roten Kreuzes, der Roten Kreuz und Rot-Halbmond-Gesellschaften, dass sie diese Themen anpacken und in irgendeiner Weise dafür tätig werden. Das würde ich mir wünschen, dass wir das auch als Selbstverständnis mitnehmen, dass wir die Rotkreuz-Grundsätze nicht nur einfach wissen und auswendig lernen, sondern dass wir wissen, was dahinter steckt und es auch leben. Ob das immer gelingt, ist die Frage. Das ist auch sicherlich nicht die entscheidende Frage. Aber es wäre schön, wenn wir das ein bisschen wieder in den Fokus rücken.
Das heißt, ich verstehe dich so, da ist aus deiner Sicht, da ist noch Luft nach oben, oder? Also passiert noch
zu wenig. Da ist noch Luft nach oben, ja. Ich glaube, dass wir, ich habe mit Leo Stärk mal gesprochen, habe gesagt, wir müssten mal alles so auf einen Prüfstand stellen. Aber um Gottes Willen, man kann doch das nicht alles, nicht alles in die Tonne stampfen. Er hat gesagt, ist ja auch nicht so. Wenn ich es auf den Prüfstand stelle, kann am Ende der Prüfung rauskommen, ja, wichtige Aufgabe übernehmen wir weiterhin, ist unser Job. Oder es kann rauskommen, Moment, da müssen wir drüber nachdenken, ob das tatsächlich unsere Aufgabe ist. Und ich habe das Gefühl, dass wir, das ist mein Gefühl, ich habe das Gefühl, dass wir ein bisschen abgedriftet sind, mehr und mehr in eine Organisation, die sehr, sehr stark betriebswirtschaftlich orientiert ist. Ich verstehe, dass man das sein muss. Ich verstehe, dass man das im Auge behalten muss. Bin aber nicht sicher, ob es tatsächlich das Leitbild werden sollte.
Ganz spannende Diskussion. Also sehe ich natürlich ganz genauso. Ich glaube, das ist auch vielleicht einer der Gründe. Wir sind uns ja immer wieder mal begegnet in so bestimmten Bildungskontexten. Und ich glaube, dass wir da tatsächlich ein sehr ähnliches Verständnis haben. Und gleichzeitig ist es immer ein Spannungsfeld zwischen der ideellen Perspektive der Organisation und am Schluss hilft es nichts, weil die kann das nur tun, wenn sie irgendwie betriebswirtschaftlich ordentlich aufgestellt ist.
Definitiv.
Aber ich würde auch sagen, von der Geschichte her muss die Wirkung muss irgendwie zuerst stehen und den Rest muss man dann regeln. Leonhard Stärk, ehemaliger Landesgeschäftsführer des Bayerischen Roten Kreuzes und aktuell gibt es ja einen großen Organisationsentwicklungsprozess, kann man vielleicht sagen, auf Landesebene, wo vielleicht auch solche Fragen zu sagen, wofür stehen wir denn? Was sind die Prioritäten? Da geht es dann schon auch um Strukturen. Also weil wir es vorhin von der Bezirksebene hatten, zumal zu überlegen, welche Ebene macht denn eigentlich was und brauchen wir vielleicht alle Ebenen oder wie wollen wir uns aufstellen? Und aus meiner Sicht eben immer, um möglichst viel Wirkung zu erzielen. Weil das ist das, für was wir da sind. Sonst braucht es uns halt auch nicht.
Und da sollte kein Thema tabu sein, sondern es sollte alles auf dem kreativ denken. Da war, wie gesagt, Gary Feutig für mich jemand und auch der Franz Jelinek, der das dann zwar mehr praktisch durchgeführt hat, aber mal was anderes denken. Mal einfach dem Kopf Spielraum lassen. Ob man das dann nachher macht oder nicht macht, das kann man dann entscheiden. Aber zumindest mal eine Idee zu
zulassen quasi.
Genau. Und wieder, was ich auch merke, was jetzt passiert, aber was nicht überall passiert, ist, mal wieder zurückzukommen und mal sich zurückzunehmen und zu sagen, wofür sind wir da? Was ist das Thema? Was ist die Vision des Roten Kreuzes? Was ist die Vision der Organisation? Was wollen wir? Was wollen wir nicht? Und wo soll es hingehen? Und wie stellen wir uns vor, im Jahr 2040 auszusehen? Und daraufhin müssen wir Entscheidungen treffen. Und das glaube ich, das ist der letzte Punkt, den wir oftmals nicht tun, nämlich die Vision an den Anfang zu stellen. Das scheint manchmal zu theoretisch zu sein, das scheint manchmal zu wenig haptisch, praktisch zu sein. Das ist aber wichtig.
Sehr gut, das fühlt sich fast an wie ein Schlusswort. Wir haben es auch fast geschafft. Du hast vor ein, zwei Minuten, als wir begonnen haben zu sprechen, hast du mal gesagt, du hast viel gelernt über das Rote Kreuz.
Ja.
Was hast du denn gelernt über das Rote Kreuz?
Was habe ich über das Rote Kreuz gelernt? Ja, stimmt. Ich habe über das Rote Kreuz viele Dinge gelernt, darunter auch das zu akzeptieren, dass es Zwänge gibt. Ich habe für mich unheimlich viel gelernt, dass es in einer Organisation nicht ausreicht, gegen etwas zu sein, sondern den Menschen zu helfen, andere Meinungen zu akzeptieren. Und da habe ich manchmal wahrscheinlich ein bisschen zu sehr wieder den Stachel gelöst. Wo ich mir heute sage, das hättest du mit ein bisschen mehr Diplomatie auch vielleicht besser geschafft. Also ich habe viel gelernt über das Rote Kreuz als Organisation. Ich habe viel gelernt über das Rote Kreuz auch als eine Art von Philosophie. Ich habe viel gelernt im Sinne von was treibt dich eigentlich an? Was treibt dich eigentlich an, im Roten Kreuz tätig gewesen zu sein oder auch tätig zu sein? Und das hat mich eigentlich tief beeindruckt, dass ich gelernt habe, dass wie ich angefangen habe, war ich Rettungssanitäter, war ich Rettungsdiensthelfer, Rettungsdiensthelfer nicht als Titel, sondern als Beschreibung. Rolle. Mhm. und habe dann reingucken dürfen in Organisationen, in Organisationsentwicklung, in Personal und Personalentwicklung. Ich habe reingucken dürfen, jetzt in meiner hauptamtlichen Tätigkeit natürlich auch nochmal als Toolleiter. Ich habe in soziale Verbindungen viel tiefer reingucken dürfen, als ich das mir gedacht hätte. Und das, ja, ist für mich auch heute wichtig.
So ein erfahrener Rotkreuzler, was würde der sagen, welche Rolle spielt Humor für Rotkreuzarbeit?
Nicht mehr und nicht weniger als für alles andere auch. Kolossal wichtig. Ich halte Humor für die einzige Möglichkeit, in einer Zeit der Probleme und Konflikte sauber zu überleben. Ich glaube, es ist unheimlich wichtig, dass man über sich lachen kann, sich nicht so wichtig nimmt und wirklich der Meinung, das Lachen auch als eine Art der Problembewältigung betrachten kann.
Mhm. Sehr schön. Und alle unsere Gästinnen und Gäste bekommen als letzte zwei Fragen die Fragen: Was war denn dein prägendstes Rotkreuz-Erlebnis?
Das kann ich ziemlich genau sagen. 1981 war das der Einsatz in Süditalien, bei Neapel. Erdbebeneinsatz, bei dem ich 2 Wochen in Avellino war und jetzt übrigens vorletztes Jahr mit einem guten Freund da nochmal nachgeguckt habe, was da so ist. Die Häuser stehen teilweise immer noch, die
wir
da damals aufgebaut haben.
Das sind diese legendären Holzhütten, die das Bayerische Rote Kreuz, glaube ich, damals im Rahmen der Auslandshilfe da aufgebaut hat.
Genau. Und das war für mich hoch beeindruckend. Und es gibt noch ein, das muss ich parallel nennen, weil das sind wirklich zwei Dinge. Das war, wie wir 2015 mit dem Team Bayern in Nürnberg eine medizinische Versorgung sichergestellt haben für die Flüchtlingsunterkunft. Und da war ich auch 2-3 Mal da. Auch da habe ich Freistellung bekommen von meinen Chefs jeweils. Das hat mich tief beeindruckt. Das hat mich wirklich tief beeindruckt, wie Menschen, mit welchen Ängsten die zu uns gekommen sind, mit welchen Sorgen, mit welchen, also das ist unglaublich, wenn man hier draußen sitzt und miteinander redet und einen Kaffee trinkt. Und wir hatten eine Frau, die war drastisch unterernährt, die musste ins Krankenhaus. Sie ist nicht ins Krankenhaus gegangen. Warum? Weil sie gedacht hat, sie muss ihr Kind zurücklassen. Und wir haben ihr dann gesagt, nee, das Kind kann mit, das kann selbstverständlich dabei bleiben. Also was hat sofort hat sie gesagt, ja, machen wir. Also so Kleinigkeiten, wir hatten einen kleinen Jungen, zwei kleine Jungen, die gespielt haben mit so einem Flummiball. Und dann kamen die beiden, Rotz in der Nase, die Tränen sind gelaufen, der Gummiball
ist weg.
Katastrophe. Können wir ja helfen. Das kriegen wir schon hin. Und dann haben wir eben den Gummiball wiedergegeben, dann sind die beiden Arm in Arm wieder da kommen mir heute noch Gefühle auf. Sind die wieder in der Halle verschwunden, haben ihren Gummiball wieder zum Spielen, zum Nutzen gehabt. Also das war, ja. Das sind Momente gewesen, in denen ich gesagt habe, ich weiß, warum ich beim Roten Kreuz bin. Ganz klar und ganz praktisch und pragmatisch.
Danke fürs Teilen. Was würdest du Menschen empfehlen, die neu ins Rote Kreuz kommen?
Also das Erste, was ich sagen würde dazu, ist, sie begeben sich in eine moderne, auch wenn das möglicherweise komisch klingt, aber in eine der modernsten Organisationen im Sinne des Leitbildes. So explizit steht bei uns soziale Gleichheit und Neutralität drin, wie das vielleicht in keiner anderen Organisation oder in keiner anderen Firma gelebt wird.
Und war dir das klar, als du angefangen hast im Roten Kreuz, oder ist das auch was du gelernt hast mit der Zeit?
Das war was ich gelernt habe. Also das war am Anfang nicht das Thema. Da war der Rettungsdienst das Thema. Und mittlerweile muss ich wirklich sagen, für mich ist das Rote Kreuz mehr als eine Organisation und mehr als eine Hilfsorganisation. Es ist tatsächlich eine Art von Philosophie.
Hast du vielleicht einen weiteren Tipp?
Unbefangen reinzugehen, es auf sich wirken zu lassen, den Mut haben, Dinge anzusprechen, die ihm nicht gefallen, aber auch die Selbstreflexion zu sagen, es gefällt mir nicht, ich frage mal, warum das eigentlich so ist, wie es ist. Also nicht einfach nur zu mosern und zu schimpfen, sondern wirklich zu gucken, wo liegt der Hase im Pfeffer. Hat das einen Grund, warum Menschen so handeln oder eben auch nicht? Ich glaube, das wäre so ein Thema, das ich ganz wichtig finde für neue Helferinnen und Helfer, zu sagen, ich nehme das mal an, wie es ist. Und dann lass mich mal eine Zeit lang drüber nachdenken und dann lass uns das angehen.
Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Einsichten und genau die Schätze deiner Erfahrung und dass ich hier zu Gast sein durfte.
Ich bedanke mich bei dir. Wir haben ja, wie gesagt, unsere Wege haben sich oft gekreuzt und es war immer ein angenehmes Wirken zusammen. Ja, ich freue mich, und wenn der ein oder andere da was draus ziehen kann, ob das Weisheiten sind, das wage ich noch zu bezweifeln, aber es sind die Erfahrungen, die ich gemacht habe, nicht mehr und nicht weniger. Und ja, hat mir jetzt sehr viel Spaß gemacht. Manche Dinge sind auch nochmal hochgekommen.
Alles klar, danke.
Dankeschön.
So, und das war's schon wieder. Informationen und weiterführende Links zu dieser Folge, aber auch zum gesamten Podcast und den bisherigen Gästinnen, findet ihr auf der Webseite unter 7gutegründe.de. Das könnt ihr mit der Zahl am Anfang schreiben oder auch mit dem Wort 7gutegründe.de. Ansonsten freuen wir uns immer über eure Ideen, Beiträge, Kommentare und Kritik zu diesem Podcast. Schreibt uns einfach eine Mail an 7gutegründe@insohr.de. Bis zum nächsten Mal.
Eine Produktion von Ins Ohr.